Footballerei. Guten Morgen, Footballerei.
Florian.
Kutsche, einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht es dir?
Mir geht es gut. Wie ist es in Dublin?
Spät. Ja, bei mir, wie soll ich es sagen? Die Dämme sind zu klein, um alles beisammen zu halten und man versucht zu überleben und sich durchzuschlagen. So kann ich es zusammenfassen.
Was bedeutet das? Ich weiß nicht, was du mir sagen willst.
Hier quasi drei Jobs gleichzeitig versuche zu erfüllen. Ja. Also.
Sprechen wir über deinen Football-Job. Du bist seit wann in Dublin?
Freitag.
Und wie ist es in der Stadt? Voller NFL-Fans?
Erstmal ist Dublin ja eine sehr schöne Stadt. Ich war schon ein paar Mal hier. Auch immer zum Arbeiten zwar, aber ist auf jeden Fall eine Reise wert, besonders wenn das Wetter so ist, wie es jetzt war, die Tage. Es war eigentlich die ganze Zeit ganz schön, zumindest sonnig, jetzt nicht besonders warm, aber sehr angenehm. Außer Samstagmorgen hat es mal ein bisschen geregnet. Aber auch heute hat sich das Wetter von bester Seite gezeigt, das ist natürlich ganz geil. Dann ist natürlich hier die Pub-Kultur eine viel bessere oder zumindest Sportsbar-mäßig alles besser als das, was man bei uns so kennt, würde ich jetzt zumindest sagen, was mir so bekannt ist. Also hier gibt es an jeder Ecke irgendeinen Laden mit 300 Screens und überall läuft Sport, 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 Sport. Und das ist natürlich an diesem Wochenende auch nicht schwierig. Mit der NFL, mit Golf, Ryder Cup, ich weiß, dafür wirst du dich nicht so für interessieren, aber das ist gerade im Moment auch noch sehr spannend. Ich kann nichts davon wirklich genießen. Und das ist halt manchmal so, wenn man irgendwie zu viel arbeitsmäßig auch noch um die Ohren hat und dann hier ja auch noch einen Football-Podcast aufnimmt in der Zeit.
Wie war es im Stadion?
Stadion war gut auf jeden Fall. Also es war ein Steelers Heimspiel und das war es auch. Also hier waren, das Stadion war voll mit Steelers-Fans, die ganze Stadt war voll mit Steelers-Fans, also die Vikings waren auf jeden Fall arg in der Minderheit und das hat man auch hier in den Pubs und rund ums Stadion, besonders im Stadion, also es fühlte sich wirklich an wie ein Steelers-Homegame, nur Terrible Towels überall und Leute in TJ Watt-Trikots, Ben Roethlisberger-Trikots.
Der war da, ne? Der ist in Dublin.
Nee, Big Ben war da, ja. Marquise Pouncey war auch da und Jerome Bettis und die haben am Anfang so ein bisschen bei dieser Vorstellung der Steelers oder der Terrible Towel Aktion, wenn die alle wedeln, dann haben die so ein bisschen das so angeheizt und mitgemacht sozusagen. Das waren sozusagen die Star-Gäste, wenn du so möchtest.
War das eigentlich das erste Mal für dich, dass du deine Steelers live siehst?
Nee, ich habe sie schon mal in London gesehen, das gleiche Spiel, auch gegen die Vikings. Das war damals allerdings schlecht, also von den Steelers. Und da gab es ja auch im Vorfeld von diesem Spiel wieder ein bisschen Ärger, der sich auf das Spiel vor, ich glaube, es war 2013, bezog, nämlich weil die Steelers eigentlich früher anreisen wollten, das dann aber irgendwie nicht durften, weil beide Teams irgendwie gleich anreisen müssen oder irgendwie sowas, verstehe ich. Also ich habe die Regel nicht so richtig verstanden, weil ich meine, dass auch in London schon mal Teams an einem Montag angereist sind und andere dann später oder so. Also mir war das zumindest nicht bewusst, dass irgendwie die Teams gleichzeitig anreisen sollen oder müssen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall wollten die Steelers eigentlich schon früher hier anreisen, weil sie halt letztes Mal das Gefühl hatten, sie wären so müde gewesen. Das ging aber nicht und dementsprechend. Aber man hat heute von Müdigkeit nichts gemerkt, sagen wir es mal so.
Weißt du, wo die untergebracht waren, die Steelers in Dublin?
Nee, ein bisschen außerhalb.
Ja, also ein bisschen außerhalb. Ich habe
Gelände irgendwie, wo die auch gleichzeitig trainiert haben. Also die sind gar nicht.
Ja, ich habe Bilder gesehen, die waren im Kartenhaus. Das ist ein Schloss, also so ein riesiges Areal. Da steht ein Schloss von 1739. Eigentlich ganz geil, finde ich, dass Amerikaner dann in so einer mittelalterlichen Burg quasi oder in so einem Schloss untergebracht werden. 1739, also da gab es Amerika ja noch nicht so richtig. Finde ich irgendwie ganz gelungen. Und ich habe heute mit einem von den Steelers, den kennst du bestimmt auch, Sascha von den Steelers Germany, ist der Vorsitzende, also fürs Radio gesprochen, und der erzählte mir, dass Aaron Rodgers auch tatsächlich Freitagabend noch in der Stadt unterwegs war, irgendwie mit Kapuzenpulli und Cappy und alles tief ins Gesicht gezogen, aber er wurde erkannt, also der hat sich auch noch rausgetraut.
Ja,
aber ein Steeler
unterwegs.
Wurde doch überfallen, ne? Der Ersatzquarterback Skylar Thompson wurde überfallen in Dublin.
Tatsächlich. Guck mal, sowas habe ich alles gar nicht mitgekriegt.
Ja,
es sind aber ein
der
paar
ist Freitagabend überfallen worden, auch leicht verletzt.
Wirklich?
Mhm.
Aha, der war dann auch gar nicht auf dem Spielbericht heute irgendwie.
Nee, der war nicht active.
Ja, schön. Haben sich, wer auch immer das war, hat sich, jetzt können die wieder sagen, in Europa ist das so gefährlich.
Ja. Und der Croke Park, also wie ist die Stimmung da so? Ist das ein geiles Stadion? Ist das laut?
Ja, das Problem ist so ein bisschen, das ist sehr weit weg. Ne? Also dieses Feld ist riesengroß, weil das ist ja auch kein Fußballstadion oder auch kein Rugbystadion, sondern das ist ein Gaelic-Footballstadion und ein Hurling-Stadion. Und da ist das Feld 145 Meter lang und 81 Meter breit. Ein Footballfeld ist ja viel, viel kleiner. Und das fand ich, also ich glaube, als Fan hätte ich jetzt gedacht, wäre die Experience nicht so geil gewesen, weil das einfach unfassbar weit weg, also ich würde sagen, dass die Zuschauer sitzen noch weiter weg als in Berlin vom Feld, also vom Spielfeld, weil das halt gefühlt 30 Meter auf jeder Seite entfernt war von den Zuschauern, einfach weil ein Footballfeld halt relativ klein ist im Verhältnis zum Fußballstadion jetzt und am Rugbystadion. Also ich glaube, als Fan, und auch sehr flach unten, also die haben nur die ersten drei Reihen, glaube ich, gesperrt, so, also ich habe so Leute hinter mir gesehen, die waren auch ziemlich weit weg noch von mir, also da, wo ich stand an der Kamera, aber die haben eigentlich nicht an mir vorbeigucken können, irgendwie so wirklich. Und ich glaube, das ging vielen so.
Mhm.
Also würde mich mal interessieren, wenn irgendwelche Fans, die da waren, mal erzählen können. Stimmung war, glaube ich, schon, ich kriege das ja nicht so mit, ich habe fette Kopfhörer auf und bin halt am Arbeiten, da kriegt man das nicht so mit, wie die ganze Zeit geschrien, gejubelt oder sonst was wird. Aber die Zuschauer waren eigentlich natürlich guter Dinge, weil die Steelers ja eigentlich auch das ganze Spiel geführt haben. Und
hast du dir was aus dem Fanshop geholt?
Nee, das ist viel zu teuer und ich hatte keinen Bock und ich hatte auch keine Zeit, in den Fanshop zu gehen. Also wie gesagt,
okay.
Das Einzige, was ich gemacht habe, was ein bisschen mit Freizeit zu tun hatte, war, dass ich unseren Stern Remo am Samstagabend in einem Pub hier getroffen habe. Und wir zusammen Ryder Cup, also Golf, geguckt haben und ein, zwei Bier getrunken. Und dann bin ich aber wieder nach Hause ins Hotel und die sind, glaube ich, noch, oder er ist noch weiter gezogen. Ich habe ihn auch heute nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß nicht, wie der Abend gestern endete und ob er überhaupt im Stadion war.
Remo ist bestimmt immer noch unterwegs.
Ich will hier nichts irgendwie in die Welt setzen, aber wer weiß. Also, ja. So war das. So ist das hier.
Ist das jetzt eigentlich jedes Jahr in Dublin? Also
nee,
hat Dublin jetzt jedes
nicht.
Jahr ein Spiel?
Also ich meine, man weiß ja nicht. Roger Goodell hat ja hier verkündet, er möchte ab jetzt, oder das Ziel ist, 16 International Games jedes Jahr zu veranstalten, so dass jedes Team ein International Game hat. Heißt ja im Umkehrschluss, warum nicht Dublin? Also ich meine, Irland ist ja sehr verbunden mit Amerika, jetzt die Steelers und Art Rooney oder die Rooney Family kommt ja auch aus Irland, also die Besitzer der Steelers haben ja hier Vergangenheit und also wie gesagt, wenn du heute gesehen hast, wie viele Steelers-Fans hier waren, College Football ist ja sowieso immer einmal im Jahr hier, glaube ich. Die spielen ja auch immer einmal in Dublin irgendwie, Notre Dame, glaube ich, letztes Jahr, das war auch ein ziemlich fettes Ding. Also jetzt Football ist hier nicht ganz fremd. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Dublin auch eine wiederkehrende Location werden könnte, auf jeden Fall, ja.
Hast du mitbekommen, Rio jetzt auch die nächsten drei Jahre, ne?
Mhm. Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Achso, das wird auch verkündet, die nächsten drei Jahre jetzt auch immer ein Spiel in Rio de Janeiro, also nicht mehr in Sao Paulo.
Hast du Sao Paulo dann nicht mehr, sondern nur noch Rio?
Nee, genau, okay. Ja, die ziehen dann weiter, aber jedes Jahr.
Wie findest
also
du
das?
Das
ist jetzt auch fest.
16 Spiele, kannst du dir das vorstellen? Also Melbourne kommt ja, glaube ich, nächstes Jahr dazu.
Genau, in der Wüste werden sie noch ein Spiel machen irgendwann. Und Roger Goodell hat gesagt, genau, dass sie Asien sehr interessant finden. Es gab wohl auch schon mal Gespräche mit China, aber das ist nicht so richtig konkret geworden. Ich kann mir vorstellen, dass sie nach Japan gehen, oder? Tokio? Ich weiß nicht. Ja, ich finde das total, also das macht Sinn. Das wird kommen, glaube ich. Also die NFL will die ganze Welt erobern. Und wenn dann jedes Wochenende ein International Game ist, das ist schon ein Statement.
Auf jeden Fall.
Das wird kommen, glaube ich.
Ja, es anzunehmen. Eher wahrscheinlich als jetzt irgendwie eine Division, die irgendwo hingepflanzt wird oder ein
Team.
Ja,
das passiert, glaube ich, nicht.
Oder
das
ein Team, was fest in London oder sonst wo spielt.
Mhm.
Dann wahrscheinlich eher so, dann ist das auch Pari für alle Mannschaften irgendwie, dann muss jeder reisen.
Wollte Aaron Rodgers mit dir ein Selfie machen?
Nee, ich hab's aber auch nicht versucht. Also der hat auch, als er ankam im Bus, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich glaube, wir haben es auch bei Social Media gepostet, war, hat er sich auch sehr tief in Mütze tief ins Gesicht gezogen und ist so schnell aus dem Bus raus. Man hat ihn kaum erkannt. Aber nein, ich hätte auch kein Selfie mit ihm gemacht. Ich bin ja jetzt nicht sein größter Fan, auch wenn er jetzt die Steelers im Moment zu 3-1 geführt hat.
Ja, und mit ganz vielen Completions, ne? Es ging ja irgendwie los, dass sowohl Carson Wentz als auch Aaron Rodgers nur Completions hatten, ne? Die waren am Anfang echt fehlerfrei.
Ja, wobei die Steelers ja dann relativ schnell, also es ging mit einem Field Goal los für die Vikings zum 3-0 und dann zwei Touchdowns von den Steelers hintereinander zum 14-3 und hatten dann auch noch die Chance, eigentlich das weiter auszubauen und haben es dann erstmal, zumindest in der ersten Halbzeit, versäumt, die Steelers das noch weiter, den Lead noch weiter zu auszubauen und dann wurde es hinten raus, nachdem man schon 24-6 geführt hatte im vierten Viertel, die Steelers, dann wurde es plötzlich nochmal eng.
Aber die Defense ist wieder da, ne? Die waren ja irgendwie, die Defense war ja die ersten drei Spieltage jetzt so Steelers-unlike, gar nicht so gefährlich, wie man sie kannte. Ich finde, heute war das ein Statement. Was war das? 6-6 oder so? 6-7-6?
Genau, also die Defense war gut. Man muss natürlich auch sagen, dass die Vikings ziemlich angeschlagen sind in ihrer O-Line gewesen, sind dann eh schon mit einer Ersatz-O-Line angetreten und haben dann noch ein, zwei Spieler auch heute wieder verloren in der O-Line. Also Carson Wentz hatte jetzt auch nicht die beste Protection und dann auch ein bisschen Pech gehabt bei, ich glaube, eigentlich bei beiden Interceptions, die mehr oder weniger so deflected wurden. Also, ja, es war jetzt nicht, dass er den Spieler nicht angeworfen oder dass er in eine schlechte Situation geworfen hat, sondern ein D-Liner der Steelers hat irgendwie die Arme hochgerissen und dann ist der Ball einmal abgefälscht worden und TJ Watt hatte die andere Interception. Genau, also war am Ende die Defense vielleicht der Unterschied. Man muss sagen, ja, Rodgers eigentlich ganz gut gespielt. Auch das Laufspiel war nicht schlecht. Also,
ja, Kenneth Gabriel war stark. Ja.
99 Yards, 19 Carries, 2 Touchdowns. Ich hab's, am Ende habe ich mich ein bisschen gewundert, weil sie es noch ganz schön spannend wieder gemacht haben. Da hatten sie so eine Situation, wo sie 3-1 waren und da fand ich sie so ein bisschen, also schon die ganze Zeit, wo sie so geführt haben im vierten Viertel, wenn du dann Rodgers so angeguckt hast und so, der wirkte so, oh ja, komm, dann jetzt, ach, jetzt haben sie hier 24-14 gemacht, naja, wir machen unseren nächsten Drive und machen das hier vielleicht noch und jetzt, oh ja, 3. und 1 und ja, das wird schon ein bisschen lachen, hier nochmal eine Timeout nehmen, schon grinsend zur Seitenlinie gehen und dann auf einmal, fand ich, wurde es ja nochmal ein bisschen kribbelig.
Naja, er hatte ja auch Glück, ne? Also er hat ja auch, ist ja einmal dann am Ende auch selbst gerusht und hat den Ball verloren. Und dann hat aber doch ein O-Liner den aufgenommen. Also der hatte auch echt Glück. Da hat er ihm schön den Arsch gerettet.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe es am Ende nicht so richtig verstanden. Da war 3. und 1. Sie haben davor, hatten sie einen super Spielzug bei auch so einem kurzen Down, wo sie quasi den gar nicht zu Rodgers gesnappt haben, sondern eher auch so eine Art, ja, Tush-Push will ich es jetzt nicht nennen, aber ja, so ein Trickspielzug, wo ich weiß gar nicht mehr, wer den Ball behalten hat, ob es auch Gainwell war oder den Direct Snap zu Gainwell war und Rodgers dahinter so stand breitbeinig wie so ein Cowboy und hat seine Hand so gezogen, so hochgenommen und so nach vorne gezeigt, first down. Und ja, wie gesagt, da am Ende hätten sie mit einem First Down das alles klar machen können. Und haben halt dann irgendwie einen Laufspielzug, der nirgendwo hingeführt hat und sind dann bei 4-1 haben dann gepuntet. Ich hätte gedacht, wenn sie da auch einen Quarterback-Sneak gemacht hätten bei 3. und 1 und vielleicht dann, wenn es nötig gewesen wäre, noch einen bei 4. und 1, wäre das Spiel vielleicht sicherer durch gewesen, aber gut. So hatten die Vikings am Ende nochmal eine Chance, aber der Druck war dann auf Wentz zu groß und der letzte Pass landete im Nirgendwo.
Also ein gelungener Nachmittag für dich. Deine Mannschaft hat gewonnen in Dublin. Alles gut, oder?
Alles gut, ja. Ohne Turnover ist die Steelers gewesen. Kein Turnover gemacht. Wie gesagt, zwei erobert von den Gegnern. Eigentlich ein gutes Spiel. Sah, finde ich, also insgesamt in allen Bereichen, Lauf, Pass und so weiter. Und Defense vor allen Dingen einiges besser aus als in den Spielen zuvor. Also wenn das die Tendenz ist, dass es sich so weiterentwickelt, dann kann man, glaube ich, zufrieden sein. Ja.
Und bei den Vikings, um da noch auch was Positives zu sagen, kann man Jordan Addison nochmal hervorheben, ne? Der sein Saisondebüt gefeiert hat für die Vikings und über 100 Receiving Yards auf jeden Fall hingelegt hat.
Ja, und Justin Jefferson auch über 100 Yards. Also die hatten beide, so wie in der letzten Saison, gefühlt ist das Traumduo sozusagen oder das eines der besten Receiver-Duos. Jordan Addison ja gesperrt gewesen, die ersten drei Spiele jetzt wieder dabei. Ja, mal sehen, wie das in der Zukunft voranschreitet. Auch weil Wentz, also ja, so ein paar Sacks, fand ich, gehen auch auf seine Kappe, weil er im Ball teils zu lang gehalten hat. Besonders in den ersten drei Vierteln des Spiels, könnte man sagen. Hinten raus wurde es dann besser, aber mal gucken, wie lange JJ McCarthy ausfällt noch und dann.
Ja. Na, die bleiben ja jetzt irgendwie wahrscheinlich in Großbritannien,
weil ja, genau, die bleiben
nächste
da.
Woche in London.
Hat man ja auch gemunkelt, wie das
gegen
dann
die
ist.
Browns, ja.
Dass das so ein Test wäre, wenn jetzt so eine Mannschaft. Ich meine,
weißt du, wie die das machen? Also bleiben die jetzt in Irland oder reisen die jetzt direkt weiter nach London?
Das weiß ich nicht,
Ich finde, bei Carson Wentz hatte man am Ende das Gefühl, da wurde er ja auch gesackt und so mit dem Kopf quasi unangespitzt in den Boden gestampft. Da hatte er so ganz viel Rasen am Helm. Damit war er irgendwie die ganze Zeit beschäftigt, diesen Rasen abzukratzen. Also man hatte das Gefühl, er ist gar nicht richtig konzentriert, weil er sich sehr unwohl fühlte da mit seinem Helm irgendwie.
Ja. Das war sowieso Thema heute viel. Also es gab einige.
Der Rasen.
Naja, Justin Jefferson ist ein paar Mal ausgerutscht. Ansonsten,
das ist ja immer so, wenn die drüben sind, weil die halt nur auf Turf spielen. Die kennen das ja gar nicht so richtig, ne?
Ja, aber ich fand das offensichtlich, dass es nur bei Jefferson der Fall war. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie. Auf jeden Fall sind ein paar Spieler heute head first sozusagen kopfüber in den Boden gerammt oder gefallen und hatten öfter mal ein Stück Rasen im Gesicht. Auch Kenneth Gainwell mal. Ja.
Ja, schön, Florian. Das freut mich. Du fliegst Montag zurück, ne?
Ja.
Okay. Machst du auch die London-Spiele eigentlich alle?
Nee, nur Wembley ist.
Ah, nur die Jaguars. Nur das Topspiel.
Nur das Topspiel gegen die Rams, glaube ich, ne?
Ja, zu Recht. Genau, jetzt haben wir die Vikings bei den Browns quasi in Tottenham und die Woche danach die Jets gegen die Broncos, glaube ich.
Mhm.
Auch in Tottenham und dann Jaguars Rams, genau.
Ja.
Dann ist ein bisschen Pause, dann ist Berlin und dann ist Madrid.
So sieht's aus.
Stark.
Stark. Gut. Wollen wir weiter switchen, sozusagen?
Mhm.
Lass uns doch mal gleich mit einem Highlight weitermachen, sozusagen. Oder ja, ob es ein Highlight ist, muss jeder selber wissen, egal für welches Team er auch hält. Aber natürlich ein großes Augenmerk war heute gerichtet auf die Giants gegen die Chargers. Da würde mich zu ersten Mal interessieren, habt ihr, ich weiß nicht, im Zirkus, Kevin und dein Kompagnon im Zirkus, Football-Zirkus, ist ja Seahawks-Fan. Mich hätte mal interessiert, habt ihr darüber geredet, über Russell Wilson?
Ja, ob er in die Hall of Fame kommt oder nicht, weil die Karriere von Russell Wilson ist ja jetzt gefühlt vorbei. Und dann stellt sich ja die nächste Frage, ob das ein Hall of Famer ist. Falls du das meinst, das haben wir im letzten Zirkus, der Freitag erschienen ist, besprochen, ja.
Und zu welchem Schluss seid ihr gekommen?
Naja, wie du es sagst, also Kevin ist halt Seahawks Ultra, also der ist natürlich eher Team Pro. Aber wir waren uns einig, also ich habe versucht, da so ein bisschen gegen zu argumentieren, weil ich hatte mal nachgeguckt, also Russell Wilson hält tatsächlich nur 2 NFL-Rekorde. Also der hält natürlich ganz viele Seahawks-Rekorde und da wird er ja wahrscheinlich logischerweise als No-Brainer in den Ring of Honor, falls die Seahawks sowas haben, aufgenommen. Aber NFL-Rekorde hält er tatsächlich nur 2 und er hat letztlich auch nur einen Super Bowl gewonnen. Und, da waren wir uns einig, Kevin und ich, er hat halt irgendwie den Absprung so ein bisschen verpasst. Ne? Also seine Jahre bei den Broncos waren ein Reinfall. Sein Jahr bei den Steelers war jetzt auch nicht großartig und bei den Giants ist er jetzt schon nach 3 Spielen gebencht worden. Also das hat natürlich irgendwie zumindest im Hinterkopf so ein bisschen Einfluss, dass seine Karriere doch schon stark abgeflacht ist zum Ende hin. Und Richard Sherman zum Beispiel hat ja auch irgendwo im US-TV gesagt, eigentlich hat Russell Wilson damals von uns profitiert, also von der herausragenden Defense der Legion of Boom. Also auch die, selbst seine früheren Teamkollegen sprechen ihm ja diese Hall of Fame Induktion ab quasi.
Ja, ich glaube, der andere da in dem Zusammenhang war Tony Gonzalez, der
genau, der hat das auch gesagt.
Der hat auch gesagt, er spielt sich aus der Hall of Fame. Ich finde die Frage, das ist ja so ein bisschen das, was du eben gesagt hast, kann man sich überhaupt aus der Hall of Fame spielen? Also entweder hat man ja vorher so gespielt, dass man in die Hall of Fame kommt. Weißt du, was ich meine? Kann man sich
ja, ich finde schon. Ich finde schon,
kann man also sich wenn durch du. Drei, warum? Wenn du eine 10 Jahre Karriere hattest, die Hall of Fame, dich in die Hall of Fame gebracht hätte, wieso sollen dann 2 Jahre, die dann meinetwegen schlecht waren, dich aus der Hall of Fame bringen?
Naja, also es geht, wie wir wissen, auch viel um Statistik im American Football und wenn du 10 Jahre herausragend spielst und eine gute Statistik immer hast, also so die wichtigen, markanten Sachen halt, Touchdown-Pässe, Quarterback-Rating, Completions und so weiter und gewinnst aber nur ein Super Bowl in deinen 10 großen Jahren und die letzten 4 Jahre sind dann mehr Interception als Touchdowns, viele Fehler, weniger Completions, ein geringeres Quarterback-Rating, dann hat das schon Einfluss, finde ich, weil letztlich...
Aber er hat ja gar nicht mehr Interceptions als Touchdowns jetzt.
Nein, aber weil du generell fragst, ob sich dann hinten raus noch was daran verändern kann, ob man sich auch wieder rausspielen kann. Ich finde schon.
Ja, gut.
Für mich ist ein Hall of Famer jemand, der über viele, viele Jahre auf einem hohen Level spielt. Durchgehend.
Aber dann wäre Eli Manning auch kein Hall of Famer.
Ja, ist er ja auch nicht. Ist ja auch nicht genommen worden jetzt.
Ja, noch nicht.
Also... Nee, genau. Das ist ja genau. Eli Manning und Russell Wilson sind für mich dasselbe Level.
Aber Russell Wilson ist zum Beispiel ist viel besser gewesen, statistikmäßig in vielen, also gerade Regular Season. Eli Manning hatte halt 2 Super Bowls.
Und 2-mal MVP im Super Bowl.
Genau. Russell Wilson halt nicht.
Ja, keine Ahnung. Ist
ich finde die Diskussion halt, die ist abendfüllend, aber ich finde, es ist spannend, einfach, wie gesagt, ich.
Schreibt es nochmal in die Kommentare, auch hier nochmal bei diesem Format. Ich habe da am Freitag im Zirkus auch schon zu aufgerufen, ob eurer Meinung nach Russell Wilson safe ein Hall of Famer ist.
Vor allen Dingen, wäre er ein safe ein Hall of Famer, wenn sie den 2. Super Bowl gewonnen hätten?
Große Frage. Dann hätte Marshawn Lynch laufen müssen. Ja, ja, klar.
Es ist ein Wurf. Ja, aber der Wurf war ja noch nicht mal schlecht. Man könnte auch sagen, Malcolm Butler hat einfach einen geilen Spielzug gemacht. Also, weil der Ball war jetzt nicht scheiße geworfen.
Ja.
Malcolm Butler war halt da. Und wenn du man könnte jetzt ja sagen, das Argument sagen, okay, dieser eine Pass entscheidet darüber, dass er nicht in die Hall of Fame kommt, weil es nicht sein 2. Super Bowl war. Und umgekehrt, ist Eli Manning hat das Glück, dass David Tyree den Catch des Jahrtausends macht und den Ball irgendwie an den Helm klemmt. Wenn der noch auf den Boden fällt, dann gewinnt er nicht den einen Super Bowl und dann kommt er nicht in die Hall of Fame. Also kann sowas an einem fucking Wurf hängen. So.
Offenbar, ja.
Ja, aber das, also, keine Ahnung. Ich habe nur so Statistiken jetzt gesehen, weil Richard Sherman das mit der Legion of Boom gesagt hat. Legion of Boom. Dass Russell Wilson selbst danach, also in seinen letzten 5 Jahren bei den Seahawks, wo sie nicht mehr so erfolgreich waren und wo auch die Defense nicht mehr so gut war, wie sie vorher waren, immer noch die zweitbeste Touchdown-Interception-Ratio hinter Aaron Rodgers hatte, auch in diesen Jahren noch, in der gesamten NFL.
Und der
war
immer
8 oder 10 Mal im Pro Bowl von seinen, wie viele Jahre war er in Seattle? 10 oder 11? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber irgendwie, also er war, glaube ich, damals war der Pro Bowl vielleicht noch ein bisschen mehr wert als jetzt. Aber der ist halt 8 Mal oder 9 Mal im Pro Bowl gewesen. In der Zeit, in der Seattle war. Ich glaube, diese Diskussion kann man einfach so lange führen und man kommt zu keinem Ergebnis. Ja. Ich bin auch kein Freund von Russell Wilson. Vor allen Dingen, ich glaube, was ihm halt wehtut, ist so ein viel, was außerhalb des Feldes ist. Eli Manning ist ein sehr sympathischer, den feiern alle, auch jetzt gerade in den Jahren nach seiner Karriere, das, was er mit Peyton macht und so, der hat Humor, das darf da eigentlich nicht mit reinfließen, ist mir schon klar. Aber Russell Wilson ist halt irgendwie eher so ein Unsympath auf eine Art und Weise. Also, keine Ahnung, dieses Let's Ride, sich dann nochmal auszudenken, nur damit man auch was hat, was man bei den Seahawks immer gemacht hat. Und er war, glaube ich, auch nicht besonders beliebt. Also Richard Sherman ist ja eh kein großer Freund von ihm, deswegen muss man da auch ein bisschen aufpassen, in was für einen Kontext man diese Aussage, finde ich, tut. Der mag den nicht. Und natürlich ist es aus seiner Sicht als Defender natürlich, wirft das ein bisschen besseres Licht auf, oder noch ein besseres Licht auf die Defense und auf die Wertigkeit der Defense damals. Gut, lass uns jetzt nicht.
Aber eine Sache noch kurz, ganz, ganz kurz, Flo. Also Kevin zum Beispiel hat argumentiert, ihr könnt euch das ja nochmal anhören, wenn ihr auch einen Seahawks-Fan hören wollt, wie gesagt, im aktuellen Football-Zirkus, dass Russell Wilson halt in seiner Zeit in Seattle auch viel so für die Community gemacht hat. Hat viel gespendet, hat sich da auch um die ärmere Bevölkerung gekümmert und so und meinte halt, sowas spielt halt auch rein in so eine Hall of Fame-Wahl. Ich habe das mal so stehen gelassen, weil ich es in dem Moment nicht wusste, ob das richtig ist oder nicht, aber also er hat halt auch viel der Seattle-Community zurückgegeben.
Ja. Wie gesagt, man kann ja stundenlang, wie gesagt, über solche Sachen diskutieren, auch so Sachen wie, wenn man dann noch Philip Rivers da reinschmeißt zum Beispiel oder so, der gar nichts gewonnen hat in seiner Karriere, aber...
Ja, aber der hat viele Kinder gemacht.
Ja, also deswegen kommt man in die Hall of Fame, meinst du. Ja, genau. Ja, okay, ja. Naja. Gut, kommen wir aber dann zu dem Spiel heute. Und wie hast du denn den ersten Auftritt von Jackson Dart wahrgenommen?
Ich war sehr gespannt, muss ich sagen, weil, wie ihr wisst, ich bin nicht so tief drin im College. Dementsprechend habe ich jetzt noch nicht so viele Spiele von Jackson Dart gesehen. Und ich war wirklich positiv überrascht. Also man kann da natürlich auch immer viel rein interpretieren, aber ich finde, die Giants hatten von vornherein irgendwie eine ganz andere Körpersprache. Also das hat wieder mehr Spaß gemacht, den Giants zuzugucken. Ich meine, die hatten auch noch keinen Sieg bis dato. Und dann kommt da so ein junger Kerl und reißt eigentlich direkt ab. Also macht, ich glaube, gleich mit der ersten Possession macht er einen Rushing-Touchdown. Später hat er auch noch einen Receiving-Touchdown hingelegt. Der war sehr mobil.
Er selber hat ihn gefangen?
Nee, aber also hat natürlich dann, genau, Passing-Touchdown, Entschuldigung. Er war sehr mobil, hatte auch viele eigene Läufe, coole Scrambles, hat einige First Downs rausgeholt. Also der hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie ist dir ergangen?
Ja, wie gesagt, ich habe nicht alles gesehen können, weil ich auf dem Rückweg, das hat ewig gedauert, der Verkehr hier nach dem Spiel war eine Katastrophe, bis ich im Hotel war. Und das heißt, ich habe nicht so viel von den Giants am Anfang gesehen, also seinen Touchdown habe ich nicht gesehen. Ich fand nur auch, was du gerade gesagt hast, also das ist auch was, jetzt muss ich nochmal ganz kurz zu Russell Wilson, was man ihm ja auch nachgesagt hat, dass er jetzt nicht unbedingt der Leader ist in der Kabine gewesen, also so ein Typ, dem alle folgen wollen. Wie gesagt, das zeigt sich ja auch in diesen Kommentaren von dem einen oder anderen Spieler über ihn, dass er da nicht so der Typ ist. Und man hatte also das Gefühl, das Stadion war 100% on fire. Also die waren, als wenn das, die da 30 Jahre drauf gewartet haben.
Der Messias ist da.
Der Messias kommt jetzt. Und keine Ahnung, weil du gerade sagtest, man hat das Gefühl gehabt, die Mannschaft hat auch mit einer ganz anderen Energie gespielt. Das natürlich, vielleicht hat das auch was damit zu tun, weil der einfach mehr mitreißt oder nicht, was natürlich krass wäre in seinem jungen Alter und mit der wenigen Erfahrung, die er hat. Aber manchmal gibt es ja so Typen. Und ich meine, Russell Wilson umgekehrt war ja auch so einer, der plötzlich aus dem Nichts hat Pete Carroll ihn da aufgestellt, obwohl man eigentlich gedacht hat, dass noch ein anderer der Starter sein würde. Und Der hat performt. Keine Ahnung, ob Jackson Dart, wir wollen es jetzt nicht überbewerten. Auf jeden Fall schlagen die Giants die Chargers 21-18. Müssen wir hier auch nochmal erwähnen. Holen ihren ersten Sieg.
Was mir nicht so gefallen hat, ich weiß nicht, ob du das dann schon wieder gesehen hast, bei diesem Touchdown-Pass von Dart auf Theo Johnson, das war dann halt eher so sein erster NFL-Touchdown-Pass, da haben die beiden sehr extrovertiert in der Endzone gejubelt. Das fand ich ein bisschen drüber.
Ich fand's aber, ich habe in dem Moment gedacht, weil die haben ja so ein Handshake gemacht, der irgendwie 10 Moves hatte oder so.
Ja, choreografiert auch.
Choreografiert.
Auf jeden Fall,
ja. Was ja eigentlich, also dass du das schon einstudiert hast, bedeutet, ja, du musst das vorher schon im Training oder wie auch immer gemacht. Also, was finde ich auch so ein Zeichen dafür ist, wie nah du vielleicht an deinen Receivern oder an deinen anderen Spielern dran bist und wie du mit denen schon umgegangen bist, dass du dir halt sowas hast überlegt hast und ausgedacht hast, finde ich, kann auch ja was Positives für so ein Team bedeuten, weißt du?
Ja, da hast du recht.
Also,
und Russell Wilson kam ja auch noch für einen Pass. Einen Pass durfte er auch noch anbringen.
Ja.
Da hat aber sie haben natürlich Malik Nabers verloren.
Genau, das ist bitter, das sieht wohl so aus, ne? Irgendwie, dass der eine schwere Knieverletzung hat. Ist das schon bestätigt? Oder,
Nee, bestätigt nicht, aber Verdacht auf Kreuzbandriss.
Das wäre natürlich extrem bitter.
Vor allem im letzten Spiel zu Hause gegen die Chargers, also jetzt nicht in diesem, sondern das davor, die spielen ja nicht so oft gegeneinander, da hat sich OBJ schwer verletzt. Also die Chargers sind ein Fluch für die Giants Receiver.
Aber sagt man nicht auch immer, dass das Stadion in New York, dieser Rasen da so schlecht ist und dass sich die da alle verletzen?
Das war ja beim Sprung, oder? Also das lag ja, jetzt, glaube ich, nicht im Rasen.
Er landet dann auch irgendwie und komisch, oder? Und verbiegt sich das Bein, also es sah so ein bisschen.
Es ist natürlich für Jackson Dart, also erstmal ist es natürlich für Malik Nabers tragisch, gute Besserung, aber auch so für Jackson Dart schade, ne? Jetzt hat er sein Debüt gefeiert, sie haben gewonnen und der herausragende Receiver der Giants fällt jetzt halt bis Jahresende aus. Das macht es nicht leichter für Jackson Dart, sagen wir es mal so.
Nö. Gut, wenn man nun auf die Chargers guckt, überraschend natürlich, die eigentlich ja 3-0-Saison bis jetzt gespielt haben. Und Justin Herbert hatte, also man muss in dem Zuge, wenn man jetzt Jackson Dart erwähnt, am Ende waren es 13 angebrachte Pässe, 111 Yards, das ist jetzt auch nicht, also der hat jetzt auch nicht abgerissen, hat 5-6 kassiert und hatte noch 10 Läufe für 54 Yards und den einen Touchdown da halt. Also das war jetzt keine Mond-Performance, sagen wir es mal so, aber in Verbindung mit der Defense, die auch echt stark war, fand ich, also gerade am Ende, wo das Spiel in die entscheidende Phase ging und man gedacht hat, die Chargers, vielleicht kommen sie doch noch zurück, in dem letzten Drive haben sie, wenn sie mussten, den Sack gemacht, der dann die Chargers dazu verdonnert hat, quasi, dass sie doch nochmal punten mussten, also dass dieser letzte Drive mit einiger Zeit auf der Uhr noch dann gestoppt wurde und danach haben sie es dann auch nicht mehr geschafft. Also trotzdem überraschend fand ich, dass die Chargers eigentlich ja so souverän bis jetzt durch die Saison gegangen sind, alle drei Spiele in ihrer Division gewonnen haben und jetzt halt bei den Giants verloren.
Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Also ich war mir sehr sicher, dass die Chargers dieses Spiel gewinnen. Bitter natürlich, die hatten ja schon vor der Saison Rashawn Slater verloren für die ganze Saison, ihren besten O-Liner. Und dann musste ja Joe Ault jetzt auch noch runter. Das sah auch nach einer schwierigen oder nach einer schwerwiegenden Verletzung aus. Also das sah auch so aus, als wenn der jetzt auch länger ausfällt. Also wenn die halt so zwei absolute Säulen in der O-Line wegbrechen, ist natürlich auch maximal bitter für die Chargers. Und was ich immer wieder überraschend finde, ist, dass Quentin Johnston tatsächlich da jetzt so viel Bälle fängt. Also der wurde ja schon doll bepöbelt letzte Saison. Flutschfinger, der hat ja so viel Bälle fallen lassen. Und jetzt ist das so der Go-To-Guy in dieser Saison plötzlich von Justin Herbert. Und der hält Bälle fest und so weiter. Das finde ich überraschend.
Und Ladd McConkey auf der anderen Seite ist, ne, eigentlich der gefühlte, ja, Star in Anführungszeichen, der letztes Jahr hatte heute nur 6 Targets, hatte einen Catch nur. Du hast gesagt, Quentin Johnston, 8 für 98 und ein Touchdown. Keenan Allen ist ja eigentlich so ein bisschen so die Konstante da. Und wenn man sonst noch erwähnen kann, natürlich Omario Hampton. der 128 Yards laufend geschafft hat in nur 12 Carries mit einem Touchdown und auch nochmal 5 Bälle gefangen hat. Also der macht auf jeden Fall auch auf sich aufmerksam.
Ja, für die Giants natürlich geil. Ist irgendwie ein Brustlöser. Hast jetzt mal ein Spiel gewonnen. Auch wichtig für Brian Daboll. Ich meine, für den war das ja auch so all-in jetzt eigentlich. So die letzte Patrone. Ja. Okay, dann tausche ich. Ja, ist doch so.
Ja, ist
dann
auch
tausche
so.
Ich, ja, dann tausche ich halt jetzt schon den Quarterback nach dritten Woche 3.
Ja, ist auch so.
Ja, ist doch so. Ist für Brian Daboll doch gut gelaufen.
Ja, wobei die haben jetzt, glaube ich, also wenn man, warte mal eben. Das Programm der Giants ist auf jeden Fall brutal jetzt, glaube ich, wie es weitergeht.
Ja, die spielen zweimal innerhalb von
jetzt
3 Wochen gegen
Saints,
die Eagles,
glaube ich. Aber dann Eagles, Broncos, Eagles, 49ers.
Ja.
In den nächsten 4 Spielen.
Ja, in die Playoffs werden die Giants wahrscheinlich trotzdem nicht kommen. Vor allem nicht ohne Malik Nabers. Das ist halt echt.
Ja, das ist echt beschissen. Gut. Haken wir das Spiel ab. Dann gehen wir nochmal weiter zu, was haben wir denn noch auf dem, was haben wir denn hier noch auf dem Tablett liegen, was,
viel,
was ganz schön wäre. Wir haben wir haben 11 Spiele, wir müssen aber ja nicht in alle, also was haben wir denn, was überraschend auch, oder, naja, nicht überraschend. Obwohl, lass uns doch mal hier, dann machen wir gleich den Blowout einmal weg. Texans, Titans, die Texans schaffen ihren ersten Sieg, gewinnen mit 26-0 gegen die Titans. Ja, was ist bei den Titans? Also ich glaube, der Sitz des Coaches, Callahan, der wird heißer, oder?
Also ja.
Letzte Saison schon nicht wirklich viel, was Mut gemacht hat und jetzt mit dem neuen Quarterback. Ja, viel läuft da nicht zusammen, sagen wir mal so.
Naja, vor allem, also sie konnten sich ja zumindest auf ihren Kicker verlassen, Joey Sly. Der war, ja, ist ja so, aber ist doch so, sage ich schon wieder, du lachst mich mal aus. Aber der war halt fehlerfrei lange, die ersten Wochen. Und jetzt hat er heute 2 Field Goals verschossen.
Ja,
also es
Woche
ist halt auch ein, ja genau, ist halt auch ein Downer. Ne? Also wenn du es dann mal irgendwie schaffst, dich mit deinem Rookie-Quarterback in das letzte Drittel vorzuarbeiten. Ich glaube, die hätten sogar in Führung gehen können, wenn mich nicht alles täuscht und dann verkackt halt der Kicker, das ist dann auch doof. So, also das kommt ja irgendwie auch noch dazu.
Ja.
Und also es ging ja echt gut los für die Titans. Also hast du diese Szene gesehen? Also die O-Line der Texans ist ja wirklich eine 6. Und dann macht CJ Stroud einen Snap und also ohne Scheiß, ich glaube, eine Sekunde oder anderthalb Sekunden später hat er schon Jeffrey Simmons im Gesicht.
Ja.
Also der ist einfach so durchgelaufen. Das war das, also gefühlt der schnellste Sack, den ich je gesehen habe, so ungefähr. Also die Titans hatten durchaus Chancen, aber dann sind sie irgendwann komplett weggebrochen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Texans sie überrollt haben. Also das Laufspiel funktioniert jetzt halt mal besser mit dem Rookie, Woody Marks oder wie der heißt.
Ja.
Der hat Spaß gemacht. Aber letztlich ist das Ergebnis eigentlich zu hoch.
Ja, Stefan wobei, Dix also ich meine, wenn du dir mal die Daten, die Titans haben 175 Yards zustande gebracht, die Houston auf der anderen Seite 353. Gab nur einen Turnover bei den Titans und bei den Texans 0. Muss man auch, aber allein 20 First Downs gegen 10 für die Texans. Also ja, ist schon auch Possession alleine, also die haben 40 Minuten fast den Ball gehabt und die Titans nur 20. Das sind dann schon Stats, die irgendwie auch dreimal Force Down verwertet, die Texans, also gegen bei 0 bei den Titans, also ja, die Titans, also Cam Ward wird auf jeden Fall keine schöne erste Saison haben, wenn das so weitergeht. Oder so, wie es im Moment aussieht, sagen wir es mal so. Wenn es so weitergeht, ist natürlich klar.
Ja, aber, wollte ich gerade sagen, da hast du jetzt aber einen
richtig
rausgehauen.
Eine steile These aufgestellt.
Da hast du jetzt ein Hot Take von Flo.
Aber auch so jemand wie Dings. Also, man, es ist ja immer wieder, man wartet da auf Calvin Ridley, wieder nur 2 Catches. Ja, was an der Offense passing-mäßig 108 Yards, also das ist, ja, ist nicht viel. Und insgesamt nur 10 angebrachte Pässe, eine Interception, 2 Sacks, also jetzt gar nicht mal so.
Ja, aber du hast schon recht. Also Brian Callahan sitzt da jetzt auch auf dem Hot Seat auf jeden Fall.
Gut, dann müssen wir, glaube ich, nicht weiter. Es war ein Duell, zwei ja 0 und 3 Teams, damit die Titans also 0 und 4 und die Texans vermeiden das 0 und 4 und holen sich ihren ersten Sieg. Gehen wir mal weiter. Panthers Patriots. Die Patriots letzte Woche noch gegen die Steelers verloren. Waren 1 und 2. Die Panthers ihren ersten Sieg eingefahren, wenn ich mich recht erinnere, letzte Woche. Auf 1 und 2, also waren beide, ja, kamen mit unterschiedlichen Erlebnissen in der letzten Woche. Und ich hätte eigentlich auch gedacht, weil ich das Gefühl hatte, dass die Panthers eigentlich auf einem ganz guten Weg waren. Aber heute haben sie, also in diesen letzten beiden Spielen, die waren am Ende des Spiels gegen die Cardinals gut, letzte Woche gewonnen gegen die Falcons. Und ich hätte ein bisschen mehr erwartet gegen Patriots, weil ich die jetzt nicht so stark gesehen habe. Aber 42-13 ist dann schon ein Statement gewesen von den Patriots.
Auf jeden Fall. Also die Panthers sind für mich einfach nicht greifbar. Also letzte Woche gewinnen sie so klar zu null und jetzt kommen sie so doll unter die Räder. Auch der Kicker war übrigens Kacke von den Panthers. Der Kacker, der war auch Kacke. Also der hat auch einen Field Goal verschossen und einen extra Punkt. Also auch da lief nichts. Und auf der anderen Seite, bei den Patriots hat Drake May ein super Spiel gemacht, finde ich. Also den wurde es halt echt einfach gemacht. Also das war gar nichts von den Panthers. Drake May noch, das fand ich sehr gelungen. Endlich kann ich diesen Namen hier mal wieder platzieren. Nach einem Touchdown hat er ja den Cham-Jubel gemacht. Also diesen Superman-Jubel. Da hat er Cham imitiert quasi. Das fand ich sehr schön.
Ist ja schön, gefreut, dass Jam hier nochmal wieder Schlagzeilen macht. Und nicht absolut so negative wie, ich glaube auch jetzt unter der Woche, der hat sich ja auch ziemlich abfällig beziehungsweise negativ gegenüber Tua, dem Miami Quarterback, geäußert. Genau.
Und die Special Teams der Patriots muss man, finde ich, auch noch hervorheben. Marcus Jones hatte zwei super Punt Returns. Ich glaube, beide für über 70 Yards oder so. Oder um und bei.
87.
Also, ja, der hat, glaube ich,
das über 100, der längste, 100, also der
170 einen, oder so hat er.
Also drei für insgesamt 170 Yards mit einem Touchdown und der längste war irgendwie 87 Yards. Ja.
Ja, also auch gute Special Teams der Patriots. Also ich finde, dass die Patriots das Spiel gewinnen, damit hätte man schon rechnen können, dass sie das in dieser Höhe gewinnen und dass die Panthers sich, nachdem sie letzte Woche selbst einen Blowout-Sieg gefeiert haben, jetzt so selbst geblowoutet werden. Also, also Wahnsinn. Die Panthers sind irgendwie auch nicht greifbar.
Nicht greifbar. Und auf jeden Fall wirkt es so, dass sie noch nicht da sind. Ja, oder dass sie nicht wirklich auf einem Weg nach oben sind. Man finde, hier ist Stephon Diggs, kann man mal erwähnen. Bestes Spiel, glaube ich, bei den Patriots mit über 100 Yards, 6 Receptions. Kommt besser. Hunter Henry war letzte Woche auch schon gut. Hat diese Woche wieder ein Touchdown. Und sie haben es endlich mal geschafft, keinen Fumble hinzulegen. Also auch ein Ramondre Stevenson, der in den letzten Wochen schon extreme Fumble-Probleme hatte. Insgesamt ohne Fumbles geblieben. Also darauf können die Patriots aufbauen. Dieses Spiel, denke ich. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Die spielen jetzt als nächstes gegen die Bills.
Sie spielen Sunday Night.
Ja, das wird dann nochmal ein Gradmesser werden.
Ja. Wollen wir mit den Bills weitermachen?
Ja, lass uns
mit
den Bills weitermachen.
Ich habe heute was gelernt. Darf ich kurz erzählen?
Bitte.
Josh Allen jetzt 45 Mal mit einem Passing-Touchdown und einem Rushing-Touchdown
jetzt
in einem Spiel.
Jetzt kommt wieder ein Name, den wir eben schon erwähnt haben.
Ganz genau. Und damit ist er gleichgezogen mit Cham. Ja. Ich habe heute Abend zweimal Cham gehört. Ich habe mich oder gesehen. Ich habe mich sehr gefreut. Und beide Male wollte ich ihn in diesem Podcast platzieren. Ist mir hiermit gelungen. Ich kann einen Haken dahinter setzen.
Ja, es könnte unterschiedlicher
Prost
sein.
Prost an euch alle.
Prost, ja. Nehmt euch einen Köpi aus dem Kühlschrank und stoßt mit uns an.
Ist auch Cham schon die richtige Zeit dafür.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier nur eine Dose. Das klingt nicht so schön, aber eine Dose Köpi geht natürlich auch.
In Dublin?
Ja, natürlich.
Stark.
Habe ich mitgebracht.
Stark.
Weil immer beim Frühstücksei, wenn wir das aufnehmen, muss ich natürlich einen Köpi
ja,
trinken.
Natürlich. Ja, nicht gut.
Ja, Saints, Bills, also die einen waren 0 und 3, die anderen 3 und 0. Natürlich waren die Bills 3 und 0. Und die Bills haben eine weiße Weste behalten, 31-19 gewonnen, war aber lange Zeit
ein enges Höschen
und ein ganz schönes Stück Arbeit auf jeden Fall. Ne? Also
ich glaube, hätten die Saints so einen vernünftigen Quarterback, also wäre Derek Carr jetzt noch nicht in Rente gegangen, dann hätten die Saints dieses Spiel, glaube ich, gewonnen. Dann würden die Saints auch nicht bei 0-4 stehen. Ich finde Spencer Rattler, der wird so von Spiel zu Spiel gefühlt besser. Also ich sehe ja auch immer nur Ausschnitte, ich sehe ja nie ganze Saints-Spiele, aber der wird besser, aber der wartet halt auch immer noch auf seinen ersten NFL-Sieg. Da müsste jetzt auch schon, weiß ich nicht, 12 Starts oder so haben und hat noch nie gewonnen. Das finde ich auch bitter. Und kurz vor Ende hätten die Saints ja das echt nochmal richtig spannend machen können, aber dann kommt sein Pass, ich glaube auf Olave war es, halt auch irgendwie so 30 Zentimeter zu weit rechts, so, weißt du? Ja. Also hätten sie so einen Quarterback, der dann auch einfach so on the money den Ball werfen kann, dann wäre da noch ein bisschen mehr gegangen für die Saints.
Auf jeden Fall. Du hast ihn eigentlich, aber es war, es waren wirklich die ersten drei Viertel, also man war überrascht, wie lange die Saints das eng gestaltet haben. Und am Ende dann hat Josh Allen dann nochmal aufgedreht. Insgesamt 2 Passing-Touchdowns und einen selber reingelaufen. Aber ich meine, Anfang des vierten Viertels stand es 21-19 für die Bills nur. Und dann kam Touchdown auf Dalton Kincaid und noch ein Field Goal.
Und ja, und vorher James Cook natürlich überragend. Ja. Ne? Also der spielt ja wirklich eine
starke. Der spielt so eine geile Saison. Und da müssen die auch sagen, ich meine, also der hat auf jeden Fall völlig zu Recht seinen neuen Vertrag bekommen auch. Da war ja auch gar lange nicht gespielt. Oder war so, ja, war dabei, aber er hat eigentlich gesagt, er will einen neuen Vertrag haben. Er hat nicht wirklich einen Holdout gemacht, aber Hold-in. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass sie den glücklich gemacht haben, weil der, wie du sagst, hat wieder 22 Carries, wieder über 100 Yards, ein Touchdown.
Also 8. Spiele in Folge mit einem Rushing Touchdown. Das hat nicht mal O.J. Simpson geschafft. Das ist Franchise-Rekord.
Ja. Und die Bills zum ersten Mal, also hatten ja auch einen Turnover, Josh Allen, eine Interception. Ich glaube, das ist das erste Spiel seit, keine Ahnung, 25 Home Games zumindest. Meine ich irgendwie, vielleicht sogar insgesamt spielen, aber ich glaube, Home Games waren es, dass die eine eigentlich immer positive Turnover-Ratio gehabt haben, also zugunsten.
Das war der erste Turnover dieser Saison für die Bills.
Genau, und diesmal haben sie auf jeder Seite, gab es einen, damit war es hier also pari. Ja, die Bills 4-0, haben wir schon gesagt, spielen jetzt gegen die Patriots. Die Saints erwarten als nächstes die Giants. Oh ja, das wird ja dann, haben wir auch schon gesagt, das wird so ein bisschen jetzt rein von dem, vom, das könnte, ja, die Giants könnten eine richtige Serie starten.
Ja, gibt einen ARD-Brennpunkt auf jeden Fall. Topspiel.
Topspiel der Woche. Ja. Wie hat der HSV eigentlich heute gespielt? Das fehlt mir zum Beispiel auch noch in meiner...
Weißt du nicht?
Nee, es stand lange 0-0. Aber wie gesagt, ich habe hier 300 Sachen gleichzeitig zu tun.
0-0 tatsächlich? Das war, das fand ich überraschend, das erste Bundesliga-Duell zwischen Union Berlin und dem HSV. Das gab es noch nicht, dieses Spiel. Heuer Fernandes, 11 Meter gehalten in der ersten Halbzeit. Und hier ist er, Vieira, noch mit Rot runtergeflogen.
Patrick Vieira? 90.
Nee, der Fabio heißt er, oder?
Fabio,
ja. Runtergeflogen, ja. Gut. Kurzer Diskurs. Machen wir weiter mit Football?
Machen wir doch weiter mit Football. Oh, shit, jetzt habe ich mich hier verklickt. Warte, bin gleich wieder da.
Ist die Maus abgerutscht?
Nee, ich habe gar keine Maus.
Würde Dorothea Bär sagen.
Ich habe gar keine Maus.
War das Doro Bär? Irgendeine Politikerin hat doch mal irgendwie Quatsch getwittert und meinte, sie sei mit der Maus abgerutscht.
Sie sei mit der Maus abgerutscht. Ja, stark.
Das war keine Absicht. Ich bin auch mit der Maus abgerutscht.
Ich bin auch mit der Maus abgerutscht. Gut, dann gucken wir doch mal weiter hier. Saints, nee, das hatten wir gerade. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ah da, Falcons Commanders. 34-27 für die Falcons. Die haben wir in der letzten Woche ziemlich vernichtet. die, nachdem sie gegen die Panthers so unter die Räder gekommen sind und gesagt, die Falcons irgendwie kriegen sie es nicht hin. Heute haben sie es hingekriegt und Michael Penix hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht eigentlich. Also ich hätte nicht gedacht, obwohl ja Daniels noch nicht wieder da ist. Also Mariota hat noch Quarterback gespielt. Aber ja, das war ein verdienter Sieg der Falcons.
Ja, ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen sagen, dass es tatsächlich sein bestes NFL-Spiel bisher war.
Das ist aber weit rausgelegen. Pass auf, dass du nicht abrutscht und runterfällst.
Ja, nicht, dass ich abrutsche, genau. Ich wollte auch mal so einen raushauen wie du eben, weißt du? Also er hat sich zwar auch eine Interception geleistet, aber ich finde, das ist so ein, also ich finde ja Linkshänder ganz geil, weil es so besonders ist. Die gibt's so selten als Quarterback in der NFL und der spielt sehr spektakulär, finde ich. Also der hat ja wirklich einige lange Bälle rausgefeuert. Die wurden dann teilweise auch überragend gefangen von Drake London zum Beispiel. Also das war spektakulär, was der da hingelegt hat. Und Bijan Robinson oder generell das Run-Game der Falcons war halt auch herausragend. Ne? Beide, also Tyler
Allgeier
und Robinson jeweils mit einem Touchdown. Und auch Kyle Pitts kommt. Ne?
Ja.
5 von 5 für einen Touchdown. Das ewige Versprechen, Kyle Pitts. Jetzt zündet er. Mit 12 Jahren Anlauf.
Ja, besser spät als nie, ne? Ui, da.
Sagt man ja,
heute,
ne?
Sagt man so, ne? Sagt man nicht. Aber wie gesagt, 20 von 26, 100, 300, über 300 Yards von Penix und vor allen Dingen so ein Spiel hinzulegen, nachdem man letzte Woche sehr viel Kritik einstecken musste, am Ende sogar Kirk Cousins auf dem Feld stand und unter der Woche auch schon der ein oder andere, glaube ich, spekuliert hat, ob nicht vielleicht mal Kirk Cousins doch nochmal starten könnte oder so.
Aber der Head Coach hat sich klar vor Penix gestellt.
Ryan Morris hat gleich von vornherein gesagt, nee, bei mir jetzt sowas gibt's hier nicht. Ich baue auf Penix und er hat es ihm heute zurückgezahlt. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, also die gesamte Offense einfach performt. Also wenn du dann siehst, ja, das hast du eben gesagt, Bijan hatte 75 Yards am Boden und 106 durch die Luft bei 4 Pässen. Also das ist keine schlechte Statistik. Drake London über 100 Yards, Kyle Pitts 70 Yards. Also das kann sich durchaus sehen lassen. Wie hat dir denn, also was war das Problem bei Washington, würdest du sagen?
Also
sie waren ja nochmal relativ dicht dran dann am Ende.
Ich fand auch Marcus Mariota, also ich finde, es ist schon bemerkenswert oder auffällig, wie sehr Jaden Daniels tatsächlich bei den Commanders fehlt. Also es ist einfach kein Top-Team ohne ihn, das muss man einfach sagen. Nun haben sie halt auch Austin Eckler verloren, also auch den Starting Running Back. Aber den fand ich jetzt nicht so herausragend wie Jaden Daniels. Also es fällt schon auf, aber ich finde Marcus Mariota, der ja nicht so viel Spielpraxis in den letzten Jahren hatte, der hat das jetzt in den 2 Spielen eigentlich so ganz anständig gemacht. Dem sind ja auch 2 Touchdown-Pässe gelungen. Er hat auch 2-mal selbst gescrambled. Ich fand die Defense nicht gut. Also Marshawn Lattimore zum Beispiel erinnere ich mich noch. Der wurde ja letztes Jahr traded von den Saints. Da dachte man, das ist so das letzte fehlende Puzzleteil der Commanders. Und mit dem, jetzt sind sie richtiges Top-Team. Also der wurde einmal richtig vernascht heute. Ich glaube auch von Drake London. Und das Running Game ist halt, also es gibt keine klare Nummer 1. Rodriguez und Crosby Merritt teilen sich das Backfield irgendwie. Beide okay, also mit einem guten Average. Aber also da war jetzt im Vergleich zu Bijan Robinson jetzt keiner von den beiden mal für so einen richtigen Durchbruch, so einen Aufwachmoment irgendwie zur Stelle.
Muss natürlich auch erwähnen, Dings hat gefehlt. Dings ist gut.
McLaurin, ja.
McLaurin. Und auch natürlich
Dings hat gefehlt. Wisst ihr Bescheid, ne? Dings war nicht dabei.
Dings war nicht dabei. Jaden Daniels.
Könnt ihr mitreden jetzt.
Ja. Die Falcons auch mit 6 Third-Down-Conversions bei 12 Möglichkeiten und Washington nur mit einem. Das ist natürlich auch ein krasser Unterschied und wahrscheinlich zeigt das auch so ein bisschen, wenn Jaden Daniels fehlt, Mariota ist halt einfach nicht mehr oder nicht so mobil oder kann so gut noch einen zweiten Weg finden.
Bei Jaden Daniels
wurde
auch nie so richtig kommuniziert, was der hat.
Nee, immer haben wir letzte Woche ja schon drüber geredet. Ja. Es ist eine Knieverletzung, aber wann er jetzt zurückkommt, weiß man nicht. Aber Atlanta über 400 Yards, 435 zu 294, ist schon Statement gewesen.
Naja, und die Commanders bei 2-2, da gibt es noch eine andere Mannschaft.
Ja. Ja. Gut.
In der Division. Ja.
Hüpfen wir weiter. Das ist ja schwierig. Schwierig.
Heute machst du es ja sehr spannend.
Ich mache es dir sehr spannend gerade. Es ist schwierig. Also, Steelers hatten wir, Commanders hatten wir, Saints hatten wir, Browns, Lions, guck doch mal. Auch ein Spiel, was auch erst gefühlt, im vierten Viertel so richtig sind die Lions davongezogen. Davor war es auch enger, als ich gedacht hätte, obwohl man natürlich die Defense der Browns letzte Woche gegen die Packers gesehen hat und schon gedacht hat, okay, die können dafür sorgen, zumindest ist eine gute Offense nicht zu viele Punkte macht oder die einigermaßen lange im Schach halten. Am Ende hat sich, glaube ich, dann die offensive Qualität der Lions durchgesetzt, 34 zu 10. Am Ende glaubst du, wir sehen in den nächsten Spielen mal irgendwie hier auch einen Quarterback-Wechsel bei den Browns, dass die sich jetzt mal langsam jemanden angucken?
Also ich finde, wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen. Also Joe Flacco.
Ja.
Wir müssen drüber sprechen.
Also wenn
Joe Flacco mal wieder mit 2 Interception, dann hat er noch einen Fumble verloren. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Saints gerade. Hätten die Browns heute einen besser funktionierenden Quarterback gehabt, dann wäre das Spiel, behaupte ich, auch länger eng geblieben. Die spielen ja jetzt in London. So, da werden die Browns jetzt, glaube ich, nichts ändern. Also Joe Flacco wird auch gegen die Vikings starten, da bin ich mir sehr sicher. Danach gehen die Browns in die Bye Week und ich glaube, dann sehen wir Dylan Gabriel. Das war ja eigentlich von vornherein klar, dass Joe Flacco jetzt nicht alle Saisonspiele macht, sondern dass es da irgendwann den Quarterback-Wechsel gibt und jetzt ist es an der Zeit. Also Joe Flacco ist einfach drüber, der ist auch 40, der hat jetzt so die Saison angefangen, alle haben jetzt so ein bisschen Sicherheit, ein bisschen mehr Erfahrung, sind jetzt im Trott drin und jetzt brauchst du halt auch mal einen Quarterback, der dir mal ein Spiel gewinnt, weil das macht Joe Flacco nicht mehr.
Ja.
Und dann ist es, glaube ich, keine Ahnung, also morgen im Radio spreche ich mit einem Fan der Cleveland Browns, falls ihr einschalten wollt, 20 Uhr, rtl-nfl-radio.de, der weiß das besser, weil ich kann das gar nicht einschätzen, wer da jetzt die Nummer 1 wäre. Also ich würde jetzt sagen, dass Dylan Gabriel hat ja auch mehr Einsatzzeit bekommen als Shedeur Sanders bisher, dass der dann der erste Kronprinz ist, oder?
Denke ich auch, dann da? Ja, würde ich auch erwarten, dass der erste ist, der da mal der neue Starter sein könnte, ja.
Und die eine Interception von Flacco, die war so absurd, hast du die gesehen? Er wirft so eine Bogenlampe.
Das war noch erste Halbzeit, ne? Das habe ich.
Ja. Und da steht keiner. Also da steht nur ein Lions-Verteidiger.
Ja.
Also da hat Joe Flacco mal wieder Geister gesehen. Amon Ra wieder mit 2 Touchdowns, ne? Muss man auch sagen.
Und auch hier Special Teams, ne? Ich finde, in allen Spielen jetzt oder in vielen, letzte Woche war es schon krass, die geblockten Field Goals, kommen wir später auch nochmal zu, oder Punts, die dann zum Teil auch zu Touchdowns geführt haben. Und heute hatten die auch wieder, die Lions, einen Punt-Return-Touchdown. Also ich finde das ganz geil. Also auch die ganzen Returns, die man sieht, da passiert richtig was. Was Special Teams angeht. Und
das war ja der Sinn.
Das war der Sinn, ne? Ja. Mhm. Hat Roger sich Goodell, haben sie sich gut ausgedacht.
Ja, hat er sich da was ausgehackt und das hat funktioniert, ist aufgegangen, sein Plan.
Ist auch so nah, der Typ ist auch so. Ist so,
ich finde ihn super.
Er ist so mit allen, so hat er wieder, ich weiß nicht, ob da hat er den Vikings, hat er Autogramme geschrieben, hat das Trikot signiert, während er warten musste, dass die Steelers in ihre Kabine gehen. Mhm. Da durfte er auch nicht da durchmarschieren. Selbst der Commissioner muss dann warten, unten in den Katakomben. Und der ist sehr nah, aber der hat Mike Tomlin begrüßt, als wären das die besten Kumpels ever. Also so wie die sich auf dem Platz begrüßt haben, das war nicht.
Also, mit Küssen, oder?
Ja, so weit sind sie nicht gegangen, aber sind sie wirklich in die Arme gefallen und boah, Junge, endlich sehe ich dich mal wieder. Bombe, geiler Typ. Wie geht's dir, Mike? Ja, super, Roger. Und dir? Ja, was läuft?
Im
Headquarter. Was?
Das ist ein Chef zum Anfassen.
Ja, beide. Ja. Mike Tomlin ist auch so geil. Ja. Ja, also du hast gesagt, also die Lions lange so ein bisschen, ja, wie gesagt, von dem Punt Return gelebt und dann.
Aber es war halt auch die beste Defense, ne? Ich meine, die haben 34 Punkte gegen die beste Defense gemacht.
Muss man auch mal sehen, die Packers letzte Woche.
Zieh doch mal
10.
Deine Cappy.
Ich zieh meinen Hut. Ich habe gerade gar keinen auf sogar.
Doch, wie kommt das denn? Weil du dich unbeobachtet
weil der Kopf
fühlst.
Brät.
Der Rauch.
Hat er raucht, ja.
Ja, okay, gut.
Ja, gut. Also die Lions marschieren weiter, 3-1. Die scheinen jetzt, abgesehen von dem Packers-Spiel, wirklich in der Spur zu sein. Cleveland nach dem Sieg letzte Woche gegen so eine Offense wie die Lions wird es dann irgendwann schwer, da bestehen zu können. Und ja, wie gesagt, auch hier könnte man, das haben wir ja eben gesagt, fordern wir dann mal. Vielleicht.
Ja, wir machen mal ein bisschen Druck.
Ja.
Okay. Eine positive Sache möchte ich noch erwähnen oder einen positiven Spieler, Quinshon Judkins, der Running Back der Browns, der macht Spaß. Also zumindest auf der Position scheinen sie gut aufgestellt zu sein nach dem Abgang von Nick Chubb.
Genau. Dann hüpfen wir weiter. Was haben wir noch? Eagles Buccaneers können wir uns nochmal zu Gemüte führen. So ein bisschen auch eins der, ja, eigentlich das Topspiel in dem frühen Fenster heute am Sonntag. Schlagen die Eagles 31-25. Die Buccaneers, Eagles bleiben also ungeschlagen. Die Buccaneers kassieren die erste Niederlage, sind jetzt 3-1. Das war auch ein Spiel, was ich eben schon angesprochen habe. Hier haben auch, ich glaube, für den ersten Score, also auch die Special Teams wieder gesorgt haben. Ich glaube, die haben weitergemacht, wie sie letzte Woche aufgehört haben, mit dem geblockten Field Goal und den retourniert für einen Touchdown gegen die Rams. Und heute haben sie so angefangen mit einem geblockten Punt und den dann zum Touchdown zurückgetragen. Also besser hätte es nicht laufen können für die Eagles am Anfang.
Ja, das stimmt. Das war wirklich kurios, dass sie genau so wieder starten, wie sie das letzte Spiel beendet haben, so wie du es erzählt hast. Ich finde, das war ein geiles Spiel. Also was für ein geiler Typ auch einfach Baker Mayfield ist.
Ja.
Also was für ein geiler Spieler das ist, was der für Spielzüge verlängert, weil er dann da nochmal rumscrambelt, dann irgendwie nochmal einen Pass anbringt mit Ebuka zusammen. Das funktioniert herausragend. Bucky Irving, der Running Back, hatte auch einen geilen Gefangenen-Touchdown mit einem langen Lauf und so. Also Baker ist ein geiler Typ bei den Buccaneers, finde ich. Also man hat immer das Gefühl, es könnte noch was gehen und dann am Ende bei diesem Spiel wirft er halt eine blöde Interception, die da dann letztlich das Spiel auch mitentschieden hat. Aber die Buccaneers, die lagen zwischendurch ja auch schon echt größer zurück, 3-24, ja. Ja, 24-3 sogar.
24-3, dann 24-6 zur Halbzeit.
Genau, also die waren eigentlich schon abgeschrieben, aber so ein Baker Mayfield, der kann dann das irgendwie nochmal drehen, dann wurde es nochmal richtig spannend, dann sind die Bucks nochmal rangekommen, aber mehr als 6 Punkte konnten sie dann am Ende die Distanz nicht. Du weißt, was ich meine, also mehr als 6 Punkte sind sie nicht rangekommen. Ja, sind sie nicht rangekommen, so. Ja. Super Spiel. Eagles Defense super. Barkley, ich meine, die haben ja auch so einen Tush-Push angetäuscht. Das fand ich auch geil. Und Barkley ist denen dann reingelaufen. Also
das habe ich schon die ganze Zeit immer mal erwartet, dass die das mal machen. Weil jeder immer diesen Tush-Push erwartet, dass die dann nicht auch mal irgendwas sich anderes einfallen lassen. Und heute haben
sie
es gemacht. Sie
haben dich erhört.
Sie haben mich erhört. Also, in meine Gedanken. Ich habe sie gesendet nach Philadelphia und habe gedacht.
Ja.
Beziehungsweise nach Tampa heute. Und habe dann, ja.
Auch das Stadion war ja, also was man so gesehen hat, komplett in Eagles Hand so ungefähr. Es waren ganz viele grüne Trikots auf den Rängen. Es war ja auch irre heiß. Also ich habe so eine Temperaturanzeige gesehen, da waren irgendwie fast 45 Grad oder so. Es war wahrscheinlich direkt in der Sonne irgendwo, aber also heißes Wetter, Stadion voller Eagles-Fans, geiles Spiel, das hat Spaß gemacht. Also das hat gehalten, was es versprochen hat, finde ich.
Ja. Und erwähnen, Chase McLaughlin, der Kicker von den Tampa Bay, hat das zweitlängste, also ist ein Yard quasi hinter Justin Tucker, der Rekord mit 66 Yards, und er hat heute einen 65-Yarder gemacht.
Und später noch einen, irgendwie aus über 50 Yards.
Später noch einen, genau, 58 Yards. Also der hatte irgendwie Joey Sly, hast du vorhin angesprochen, der hat auf jeden Fall heute ein paar lange Field Goals reingeballert.
Ja, und auch von dem wurde ja letztes Wochenende ein Field Goal geblockt. Ja. Deswegen waren die Jets ja plötzlich vorne. Und für den war es dann das erste Spiel nach diesem Spiel und der hat abgeliefert, Chase McLaughlin. McLaughlin hat gut lachen.
Oh. Bucky Irving muss man, finde ich, hier erwähnen, der Top Running Back und Top Receiver der Buccaneers. Darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, hier Goodwin ist ja zurückgekommen, ne? Der hat heute irgendwie nach längerer Zeit mal wieder gespielt. Ich wollte gerade mal gucken, was der denn für der überhaupt ein paar Pässe gefangen hat. Doch, drei
Pässe gefangen,
für 26. Hatte aber 10 Targets und hat nur 3 gefangen. Das ist natürlich gut. Den hat er auf jeden Fall sehr oft gesucht. Genauso wie Igbuka. Auch der hat nur 4 gefangen von 10 Targets. Also, wie würdest du sagen, war das eher Receiver schuld oder hat Baker nicht so richtig gut?
Na, da war alles geworfen, dabei. Mike Evans, ne, der hat halt gefehlt. Also ja. Mit Mike Evans hätten die Buccaneers vielleicht, eventuell, unter Umständen gewonnen.
Bucky Irving auch noch einen Fumble gehabt, leider. Also die Turnover-mäßig war es auch 2-0. Also Tampa Bay 2 Turnover und die Eagles nur 0. Also auch hier der Turnover-Battle auf jeden Fall klar. Ansonsten in den Statistiken eigentlich, also Tampa Bay mehr Ballbesitz, fast 200 Yards mehr gemacht, mehr First Downs. Also jetzt so rein statistisch gesehen, die Eagles viel mehr Strafen kassiert. Ja, am Ende kann man sagen, ist vielleicht dieses Special Teams Play dann der Unterschied bei einem 6-Punkte-Game. Und natürlich die Turnover, aber gut, die Eagles ungeschlagen. Die spielen jetzt als nächstes gegen die Broncos. Oh ja. Und die Bucks. Wen haben die Bucks als nächstes? Gucken wir doch auch nochmal eben schnell. Die Buccaneers spielen.
Ich glaube, die
Seahawks. Bei den Seahawks, ja.
Ja.
Dementsprechend beide 3-1. Jetzt, das wird auch ein heißes Duell. Die Seahawks ja. Oh, am Donnerstag gewonnen gegen die Cardinals. Das finde ich auch, da müssen wir jetzt auch nicht lange drüber reden. Irgendwie ist Kyler Murray ist auch so das unerfüllte Versprechen. Jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, 6 Jahren, 7 Jahren oder wie lange er jetzt schon in der Liga ist, irgendwie. Also, die Cardinals sind auch so ein Team, was irgendwie nicht vom Fleck kommt, finde ich.
Ja, ich habe es jetzt auch schon öfter in irgendwelchen Formaten gesagt, der holt mich wieder nicht ab, Kyler Murray.
Ja, haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen.
Ja, er holt mich einfach nicht ab.
Genau. Aber kann es sein, dass das dann, sind wir durch mit den Spielen? Ich glaube ja, ne? Titans, Texans hatten wir, Eagles, Buccaneers hatten wir, Chargers, Giants hatten wir, Panthers, Patriots hatten wir, Browns, Lions hatten wir, Bills, Saints, Commanders, Falcons, Vikings, Steelers. Ja, tatsächlich.
Okay, dann können wir jetzt schon in die späten Spiele reinstarten.
Da gab es ja auch das ein oder andere Highlight-Spiel. Ja, dann sag ich mal so, weiter geht's mit Indianapolis Colts gegen Los Angeles Rams. Kutsche, das Spiel nehmen wir uns als erstes vor. Es war auf jeden Fall viel los, auch bei den späteren Spielen am Sonntag. Die Rams letzte Woche unglücklich verloren gegen die Eagles. Die Colts ungeschlagen bis zu diesem Tag, bis zu diesem Spiel standen 3-0 da. Sicherlich mit die Überraschung der Saison bis jetzt. Und am Ende haben sich die Rams 27-20 durchgesetzt. Das heißt, beide stehen jetzt bei 3-1. Da war auf jeden Fall auch ordentlich was los an Fehltritten und geilen Aktionen. Also das war eine bunte Tüte Football auf jeden Fall in diesem Spiel.
Eine bunte Tüte Football, ja, das stimmt. Also die Colts haben sich ja, man kann es drehen, wie man möchte. Man könnte entweder sagen, die Rams Defense hat dieses Spiel gewonnen oder die Colts haben sich selbst geschlagen, weil Daniel Jones war ja bis dato noch fehlerfrei, hatte sich noch keine Interception und keinen Fumble geleistet. Jetzt hat er sich 2 Interception geleistet, ein Fumble hat er auch sich geleistet, aber hat ihn nicht verloren, immerhin.
Ja, bei der eine Interception fand ich, die war auch war wieder so ein Touched Ball irgendwie und der ist dann, ja, egal. Also.
Und die tragische Figur natürlich Adonai Mitchell, ne? Der dann
doppelt.
Kurz bevor er einmal über die Endzone, also kurz vorm Pylonen, lässt er den Ball fallen. Das ist natürlich.
Ja, ein 76er Touchdown-Lauf oder Reception, wie man so schön sagt. Und das wäre im dritten Viertel ein Touchdown gewesen, den er, wie du gerade sagst, also unerklärlich an der 1-Yard-Line, glaube ich, fallen lässt und dann auch noch das Pech hat, dass das Ganze, der durch die ganze Endzone durchrutscht, hinten am Ende wieder raus und deswegen dann Touchback gab für die Rams. Da sind die Rams sind insgesamt tatsächlich zweimal da von der Schippe gesprungen und beide Male war Mitchell mit involviert. Später gab es dann noch den Touchdown-Lauf von Jonathan Taylor im vierten Viertel. 53-Yard-Touchdown-Lauf, der dann auch zurückgenommen wurde, weil Mitchell ein Holding begangen hat. Also, dass da auch ziemlich offensichtlich war. Also, das war jetzt nicht irgendwie so ein...
Ja, und vor allem war das kurz vor Schluss.
Ja, also, ja, meine ich ja. Am Ende, im vierten Viertel mit noch 2:15 zu spielen. Das war auf jeden Fall ja, heartbreaking, könnte man sagen, als Colts-Fan, was man da heute gesehen hat.
Aber sie haben lange mitgehalten. Also, die Colts sind...
Was heißt mitgehalten? Ich fand, die haben auch also mitgehalten. Ich finde, die haben...
Okay, sie haben das Spiel bis zum Ende offen gehalten, besser formuliert.
Also, die haben 10-3 geführt. Bei den Rams jetzt dann zur Halbzeit stand... Nee, Ende des dritten Viertels stand es erst 13-10. Und im vierten Viertel ging es dann ab. Dann sind sie nochmal 20-13 in Führung gegangen in die... Dann kam es 20-20 erst mit 3 Minuten 20 vor Schluss und dann nochmal 1:33 vor Schluss das 27-20. Also, die haben bis... Mitte viertes Viertel sahen die Colts aus, wie als wenn sie 4-0 gehen und die Rams eher 2-2. Also, ich fand, also mitgehalten klingt so, als hätte man vorher erwartet, dass sie verlieren und aber sie haben es länger offen gehalten. So. Also die waren eigentlich im Driver's Seat, könnte man sagen.
Ja, aber ich habe eigentlich erwartet, dass die Colts verlieren.
Ja.
Ich fand sie überraschend kompetitiv.
Wirklich?
Ja.
Na gut. Das hatte Daniel Jones, ja, 2 Interceptions heute, haben wir ja schon drüber gesprochen. Jonathan Taylor, 76 Yards, gut, wenn er den Touchdown gemacht hätte, hätte er wieder über 100 Yards gehabt. Matthew Stafford, 3 Touchdowns und natürlich der geilste am Ende von Tutu Atwell nach diesem, ich glaube, war das nach der Situation mit Jonathan Taylor oder noch davor? Müsste ich jetzt nachgucken, warte mal.
Ja, ich glaube, es war erst der zurückgenommene Touchdown.
Nee, du meinst der, genau, jetzt muss ich mal gucken hier. Also die Interceptions kamen natürlich, also die gleiche im ersten Drive hatte Daniel Jones seine erste Interception und dann ganz zum Schluss, quasi zum Ende des Spiels noch eine. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie das denn war.
ich überbrücke die Zeit, ja? Und erzähle euch, dass Puka Nacua wieder ein Monsterspiel hatte für die Rams. 13 Bälle gefangen für 170 Yards, 1 Touchdown. Also der, ja, genau, reißt ab.
Aber was ich meinte, das Play von Tutu Atwell, das war dann zur Führung mal wieder 27-20. Und das war nach dieser Situation mit... weil da mussten sie punten nach dem zurückgenommenen Touchdown und dann hatte gleich erstes Play danach 88 Yards Tutu Atwell. Das war erst sein zweiter Catch in der gesamten Saison. Gut, der hat es auch nicht einfach mit Devonta Adams und Puka Nacua vor sich, aber dem hat man das angesehen, wie sehr er sich gefreut hat, dass er diesen Ball gefangen
hat. Ich feiere den Panther der Colts übrigens sehr. Rigoberto Sanchez. Was für ein Name, oder? Rigoberto. Haben Sie Mut und nennen Sie Ihr Kind Rigoberto.
Ich glaube nicht, dass du jetzt so viele Leute da auf diesen Weg bringst mit deiner Aufforderung, aber ja.
Rigoberto Sanchez, das ist ein super Name, finde ich.
Puka Nacua, 170 Yards, ja, also auf jeden Fall der Typ reißt ab.
Ich bin übrigens schon wieder in dem Hotel ohne Toilettentür.
Tatsächlich.
Ich kann mich nicht dran gewöhnen.
Ja, gut.
Oh, und bevor ich es vergesse, Grüße gehen raus an Tristan. Tristan hat mir unter der Woche noch was geschickt. Und zwar, über den reden wir ja gleich. Und zwar ist Caleb Williams, war das doch, von dem du glaubtest, er ist Trauben auf dem Feld, ne?
Ja.
Das ist gar nicht so, weil er hat mir hier was geschickt. Ja. Nee, das sind Blaubeeren.
Nein, als ich das gesehen habe, als ich ihn gesehen habe in London letztes Jahr, hat er Weintrauben gegessen. Also es gibt keine grünen Blaubeeren.
Blaubeeren, okay. Er hat mir so eine Werbung geschickt, der macht jetzt irgendwie Werbung für Frutisco und da ist da Blaubeeren. Sollte ich dir noch weiterleiten, habe ich hier mitgemacht.
Gut, ich bin mir ziemlich sicher, dass er letztes Jahr Weintrauben da gegessen hat.
Okay.
Ja. Also die Rams kommen mit dem Sieg davon. Wir sind 3-1, also die Niederlage verkraftet gegen die Eagles und die Colts mit ihrer ersten Niederlage. Ich würde sagen, auch wenn natürlich das so ein bisschen die Cinderella-Story war und Daniel Jones bis jetzt oder die Colts an sich eine Riesensaison gespielt haben. Ich glaube, das waren auch die ersten, also wie gesagt, der hatte bis dahin auch noch keinen Turnover, oder? Also,
nee, habe ich ja gesagt. Ja, genau. Der war noch fehlerfrei.
Jetzt 2 Interceptions und ein Fumble hat er, glaube ich, auch noch. Also,
aber den hat er nicht verloren, nee, das habe ich gesagt. Verloren. Hörst du mir nicht zu, Florian?
Doch, ich höre dir zu, aber es ist schon...
Es wirkt nicht so.
Es ist schon spät.
Ja.
Ich bin mal gespannt, ob ein paar Colts-Fans den Eimer aufmachen, wollte ich gerade sagen. Wie heißt denn das? Das Fass aufmachen. Weil Tutu Atwell habe ich hier gesehen, sehe ich jetzt gerade nochmal in der Wiederholung, dass er vorher mit dem Spieler, der ihn gedeckt hat, so ein bisschen Kontakt hatte und der dann ausrutscht und hinfällt, ob man da hätte Foul geben können.
Wiederholungsspiel.
Wiederholungsspiel, genau.
So wie bei Thomas Helmer damals, als er das Tor nicht getroffen
hat. In Nürnberg, gegen Nürnberg.
Mhm. Ja, genau. Das Phantomtor. Das
Phantomtor. Immer noch Geschichte der Bundesliga auf jeden Fall. Gut.
So, weiter geht's.
Weiter geht's. Nächstes Spiel. Was haben wir denn noch auf dem Zettel? Lass mal Chiefs gleich machen, weil das war relativ eindeutig, überraschenderweise, fand ich. Und ich hätte auch eigentlich gesagt, ich habe mich hier ein bisschen aus dem Fenster gelehnt mit Chungi, den du auch kennst, der ja auch hier mit war, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass die Chiefs zu Hause gegen die Ravens eine Chance haben, dass sie verlieren, weil die Chiefs bis jetzt, auch wenn sie letzte Woche gegen die Giants ihren ersten Sieg geholt haben, aber das sah, finde ich, auch nicht überzeugend aus. Und wenn Russell Wilson nicht am Ende seine Bälle einfach wegwirft in dem letzten Drive, wo die noch die Möglichkeit hatten auf einen Touchdown, sondern der einfach mal sagt, nee, wir haben vorhin drüber geredet, meine Statistiken mit Interceptions mache ich mir nicht kaputt, da verliere ich lieber. Und werf die Bälle einfach mal dahin, wo gar keiner ist. Hätten die Chiefs auch das Spiel gegen die Giants verlieren können. Also von daher habe ich eigentlich ehrlicherweise nicht so viel auf die Giants gegeben. Natürlich Xavier Worthy zurückgekommen. Das war sicherlich wichtig heute auch. Hat man auch gesehen, 5 Receptions, 83 Yards. Ich brauche was zu trinken, Kutsche. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, warte, ich nehme was ganz Neues.
Köpi. So. Jetzt geht's wieder. Ja, aber am Ende schlagen die Chiefs die Ravens 37-20. Hast du ein ähnliches Gefühl wie ich oder warst du klar auf Chiefs Seite?
Nee, ich war weder klar auf Chiefs noch klar auf Ravens Seite. Ich fand das schwer zu tippen. Ich war auch sehr gespannt auf dieses Spiel. Und die Ravens sind ja sogar in Führung gegangen. Also die haben den ersten Touchdown gemacht, da dachte ich schon, oha. Aber dann ging erstaunlich wenig. Das war jetzt auch schon die 7. Niederlage in den letzten 8 Duellen der Ravens gegen die Chiefs. Also gegen die Chiefs sehen sie irgendwie immer nicht gut aus. Das ist so das Kryptonit. Und dann hat sich ja auch noch Lamar Jackson verletzt. Ich glaube Ende des dritten Quarters war das. Da kam dann Cooper Rush plötzlich rein. Und da dachte man schon, oha, wird er gebencht. Aber dann kam irgendwie die Meldung, dass er eine Hamstring-Verletzung hat. Also die Baltimore Ravens, das sind sie ja irgendwie traditionell gefühlt, immer gebeutelt mit Verletzungen, dieses Jahr auch schon wieder. Also in der Defense fehlten ja vorm Spiel auch schon einige Säulen. Während des Spiels haben sich dann auch noch zwei Top-Defender verletzt, verabschiedet und kam nicht wieder nach einer Verletzung. Dann hat sich Lamar Jackson noch verletzt. Also es ist schon krass. Also die Ravens haben wieder große Verletzungsnöte. Also ich glaube, da sind mittlerweile zweistellig Starter, die nicht mehr spielen können.
Roquan Smith, Marlon Humphrey und Nate Wiggins haben sich verletzt.
Ja.
Sieben Starter sind damit ausgefallen. Jetzt im Laufe dieses Spiels insgesamt hat sich das so angehäuft. Also ja, das ist natürlich ein Brett, was man dann irgendwie überwinden muss. Aber als Jackson sich verletzt hat, stand es schon relativ eindeutig für die Chiefs. Wenn ich mich nicht irre, also das war eigentlich, man hätte auch denken können, dass er jetzt irgendwie Lamar, gut, es war noch ein ganzes Viertel zu spielen, es war Ende des dritten Viertels, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er Lamar benchen würde, weil das nicht, also vor allen Dingen, weil Cooper Rush jetzt auch nicht unbedingt oder nicht zu erwarten war, dass Cooper Rush jetzt also irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen könnte. Also deswegen. Ja.
Ja, und
auch seine erste
Seite
Interception geworfen, ne? Muss man auch sagen, Lamar Jackson, ja, diese Saison auch ein Fumble gehabt. Also der hatte ja nicht die beste Performance.
Und auf der anderen Seite, ja.
Derrick Henry wollte ich noch erwähnen, weil ich finde, der ist auch jetzt in den letzten Wochen, also der ist ein bisschen auch so die, ja, jetzt habe ich eben schon gesagt, tragische Figur. Bei den Colts war es Mitchell, aber Henry steht so ein bisschen, finde ich, symbolisch für die Saison bis jetzt der Ravens, weil ungewöhnliche Fumble-Probleme und kommt nicht so richtig rein, spielt nicht so eine richtig dominante Rolle, außer im ersten Spiel. Bei den Bills hat er, glaube ich, 150 Yards oder sowas, aber auch heute war halt schon bei Speech Justice Hill erfolgreicher, was die Yards angeht. Und auch Lamar Jackson sogar noch vor seiner Verletzung. Also irgendwie bei Derrick Henry ist auch ein bisschen der Wurm drin, was so.
Ja, immerhin hat er heute mal keinen Ball verloren. Das haben sie ja auch noch vor dem Spiel geübt, ne? Hast du die Bilder gesehen? Da hat Derrick
haben
Henry
sie mal draufgehauen, oder was?
Ja, genau, den Ball untergeklemmt und irgendein Co-Trainer hat dann immer wieder draufgeknüppelt.
Aber das haben hier auch, Metcalf hat das auch gemacht heute.
Na,
ich glaube, mit, wem war das denn? Zusammen, weiß ich nicht mehr, Freiermuth, glaube ich. Die haben sich auch immer, hat einer den Ball gefangen und ist dann gelaufen und der andere hat immer gegengehauen.
Oh, guck.
Guck, ne? Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Patrick Mahomes muss man auch erwähnen. Ich weiß, manchmal tun wir uns schwer, die Chiefs zu feiern, aber 4 Touchdown-Pässe in einem Spiel, 270 Yards, ein Sack nur kassiert, 25 Bälle angebracht bei 37 Versuchen. Also, ne, ich glaube, ja, das erste Mal in dieser Saison auf jeden Fall, dass der auch so offensiv performt hat.
Ja, Xavier Worthy zurück, war auch gleich ein Faktor,
genau,
hat die meisten Yards erzielt.
Hast du ja nicht zu, oder was?
Ist schon spät. Er hat die Bälle halt auch gut gestreut, ne? Also 4 unterschiedliche Touchdown-Erzieler sozusagen. Also mit Hollywood Brown, Juju, Pacheco und Thornton wieder.
9 verschiedene Receiver insgesamt angewonnen. Und Gardner Minshew durfte am Ende, oder hatte sogar auch 2 Carries, durfte auch mal rein. Durfte am Ende abknien, oder was? Ja. Stark. Unser Mann.
wen feierst du mehr? Baker Mayfield oder Gardner Minshew? So als Typ.
Boah, das ist schwer. Als Typ. Oh Gott. Ich muss eigentlich sagen, also boah, das ist wirklich schwer. Das ist eine krasse Frage jetzt.
Frage um 1.46 Uhr.
1.46 Uhr.
Ja, kannst du ja drüber nachdenken.
Ich denke nochmal bis zum Ende der Sendung oder
nächste
Woche
erzählen.
Kann ich dir das nochmal sagen. Ja, also bei den Ravens.
Ja, überraschend deutlich.
Überraschend deutlich und ich finde auch die Ravens, also klar, das waren jetzt echt Hammergegner, Bills, Lions und Chiefs hintereinander weg. Da kann man, das klar kann man da schon mal irgendwie verlieren. Jetzt kommen die Texans, dann die Rams, dann die Bears. Ja, also gegen die Texans sollten sie dann mal wieder gewinnen. Ist natürlich jetzt auch die Frage, was ist mit Lamar? Irgendwie Hamstring? Das ist ja auch nicht unbedingt, dass er
Hemi
schnell wieder fit wird oder dass er nächste Woche spielen kann. Also ja, also die Saison könnte tatsächlich irgendwie ein bisschen aus den Fugen geraten. Hätte ich nie gedacht. Also, keine Ahnung. Ja klar, wie du sagst, die Verletzungen in der Defense, aber trotzdem. Überraschend ja. Schon.
Ist allein schon überraschend.
Gegen die Browns gewonnen. Ja.
Das ist schon überraschend.
Das ist schon überraschend, ne? Machst du dich jetzt lustig über mich, oder wie?
Nein, würde ich nie tun. Wirklich nicht. Florian, wirklich nicht.
Ich finde, es gibt auch keinen Grund dafür.
Nee, überhaupt nicht.
Mahomes shines. Ja. Gut, dann gehen wir doch mal weiter. Was haben wir denn noch gehabt? Das spannendste Spiel gefühlt am Ende war Bears Raiders. Lass uns, okay, dann heben wir uns deine Jaguars doch zum Schluss auf und machen jetzt die Bears und die Raiders. Die Bears schlagen die Raiders mit 25-24. Das war auch ein wilder Kick, aber die Bears 2-2, zwei Siege in Folge. Und ja, Ben Johnson am Ende gut steil gegangen, als der Sieg feststand. Also das hat denen auf jeden Fall viel bedeutet. Die Raiders eigentlich, ja, das Team, was hätte gewinnen müssen, gewinnen können. Aber wie so oft in diesen Tagen gab es auch wie hier ein Special Teams und ein geblocktes Field Goal, was am Ende den Sieg gekostet hat. Mit auslaufender Zeit.
Oder? Wieder ein geblocktes Field Goal. Was für eine Dramatik. Das Spiel hat aber richtig Bock gebracht, finde ich. Das war ein geiler Schlagabtausch. Das war ein super Spiel. Und es hat, finde ich, gezeigt, dass beide Mannschaften zumindest auf dem richtigen Weg sind. Also dieses Spiel vor ein oder zwei Jahren hätte halt auch so richtig lame sein können. Und es geht irgendwie, weiß ich nicht, 13-9 oder so aus. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Also das war ja wirklich ein offener Schlagabtausch. Geno Smith von den Raiders wieder mit 3 Interceptions. Das ist schon hart. Ich glaube, der führt die Interception an.
Da hat er schon 10 oder so. Also ich meine, er hat auf jeden Fall schon ein anderes Spiel gehabt mit 3.
Mit 3, ja. Also er ist auf jeden Fall der Interception-Leader. Ashton Genty wurde ja auch schon stark kritisiert, ne? Hatte sein Breakout-Game, wenn man so will. 138 Yards, ein Touchdown erlaufen, zwei Touchdowns sogar gefangen. Hat sich auch ein Fumble geleistet, ja, aber der hat mal richtig was gezeigt. Das erste Mal eigentlich in der NFL.
Caleb Williams auf der anderen Seite, nicht so eine Top-Performance, aber wir wissen ja alle, die Cowboys-Defense ist auch kein Maß der Dinge. Letzte Woche mega performt, heute auch eine Interception gehabt, ein Touchdown. Also nicht ganz so, wie soll man sagen, im Sonnenlicht gestanden die letzte Woche. Aber war ja auch schon spät. Außerdem haben sie ja bei den Raiders gespielt, da kommt die Sonne nicht rein. Das ist ja ein Dom.
So.
Ich wollte eigentlich...
Der Rasen, du warst doch da schon mal, ne?
Ja.
Der Rasen, den fand ich erschreckend kaputt. Ist das ein Naturrasen bei den Raiders?
Ich glaube schon, ja.
Ja,
die können den rausfahren.
Das sei Turf. Naja, wie bei Schalke?
Wie auf Schalke, ja. Aber da macht man das ja nicht mehr, weil es zu teuer ist.
Aber haben sie sich bestimmt bei Schalke abgeguckt.
Na gut, es gibt ja ein paar Stadien, die das haben. Aber Arizona zum Beispiel auch. Läuft auch bei Arizona nicht. Vielleicht liegt das an dem Rasen. Obwohl Schalke ist ja ganz gut dieses Jahr.
Ja. Kevin Byard auch noch, muss man erwähnen. Der Verteidiger der Bears mit 2 Interceptions, 2 Pass-Defenses. Also der hat ein richtig geiles Spiel gemacht. Und also bei den Raiders lief das halt auf dem Boden und bei den Bears irgendwie nicht so richtig. Also zwar hat Swift auch einen Touchdown gemacht, aber am Boden haben mir die Raiders viel besser gefallen. Also die hatten ja auch 240 Yards und die Bears nur knapp 70 auf dem Boden. Also das haben die Raiders dominiert und hätten ja eigentlich auch gewonnen
wie
mit auslaufender Uhr, wenn nicht das Field Goal geblockt worden wäre.
Und das von nicht von vorne? Also beim Field Goal, also beim Punt ist es relativ häufig, dass einer von der Seite kommt und das blockt, aber in diesem Fall war das auch beim Field Goal so, dass einer, der von der Seite reingeschossen kam. Also ich glaube, die Trainer oder die Coaches der Special Teams, gerade der Kicking Teams, die müssen sich mal was einfallen lassen.
Pete Carroll war auch doll entsetzt.
Ja.
Hast du seinen Gesichtsausdruck gesehen am Ende des Spiels? Also der konnte das auch nicht so richtig fassen.
Also gut.
Aber mal sehen, also was machen denn jetzt die Raiders mit Geno Smith, der schon so viele Interception geworfen hat?
Gut, wen haben sie denn? Kenny Pickett hätten sie noch. Super Bowl-Sieger.
Super Bowl-Sieger, ja.
Super Bowl-Champion könnte man natürlich mal reinbringen. Zumal auch der sonst Geno Smith dann irgendwie 300 Yards trotzdem geworfen hätte oder hat. Aber heute waren es nur 117 insgesamt. Also klar, Ashton Gentry hat auch gut funktioniert insgesamt.
6 Touchdowns, 7 Interception, ja. Geno Smith.
240 Yards Rushing der Raiders, die bis dahin eigentlich, glaube ich, die schlechteste Rushing-Team waren. Also die haben, das Laufspiel hat heute funktioniert. Allein zum Sieg hat es nicht gereicht. Was gibt's denn jetzt? Was gibt's denn jetzt?
Ach, das ist so geil, dass wir aneinander vorbeireden. Ich hatte gerade auch schon gesagt, die Raiders hatten ja 240 Yards Rushing.
Kann jetzt ich doch nochmal wiederholen, oh, um dem nochmal noch ein bisschen, wie sagt man?
Zu untermauern.
Das zu untermauern. Genau.
Ja. Gut, also merkt euch das. 240 Yards.
200, also 240,00 Yards haben die heute gemacht.
Wir fragen das morgen nochmal ab.
Ja.
Irgendwann gibt es das nächste Gewinnspiel in der Footballerei.
Und dann
ihr könnt
wir
die
das
Uhr
ab.
Danach stellen, dass genau das die Frage ist.
Man, ja,
also merkt
am
euch
vierten
das.
Spieltag
wie viel
der Saison
Rushing
2025 hatten die Raiders 240 Yards Rushing. So. Vielleicht könnt ihr das schon mal in die Kommentare schreiben, wie viel die jetzt nochmal genau hatten, wie viel Yards. Dann ja. Wissen wir, dass ihr aufgepasst habt.
Die Raiders jetzt übrigens gegen die Colts.
Ja.
Und das finde ich auch irgendwie krass, oder? Also war schon immer ab Woche 5 Bye Week. Bears haben jetzt schon Bye Week einfach.
Einfach so?
Einfach so. Ist wahrscheinlich immer so gewesen. Aber dieses Jahr finde ich es irgendwie krass. Also Falcons, Bears, Packers, Steelers. Nächste Woche spielfrei schon. Ganz schön früh. Kann man auch abendfüllend diskutieren, ob es eher gut ist, früh oder spät eine Bye-Week zu haben.
Ja, wenn du deinen Quarterback wechseln willst, weil der schlecht ist am Anfang, dann ist es gut, wenn man früher eine hat. Man kann aber auch sagen, es ist gut, spät eine zu haben, weil man dann nochmal ausgeruht in die letzten Spiele geht oder kurz vor den Playoffs. Ich glaube, Woche 14, ne? Ist das letzte? Woche 14 oder 15?
Ja. Da ist dann schon Dezember. Gott, oh Gott.
Und so, die Bears sind das zweite Team, was übrigens 800 Regular Season Games jetzt gewonnen hat.
Nach den?
Rate mal.
Packers.
Richtig, mit 812. Gehen die in das Spiel gegen Dallas. Das ist ja noch.
Das wird geil. Ja. Ich frag diesmal nicht.
Nee, aber hast du ja jetzt schon getan, dadurch, dass du es nochmal erwähnt hast. Komm, dann gehen wir doch jetzt einfach mal zu deinen Jacksonville Jaguars gegen die 49ers. Also das war auch wieder, ich weiß nicht, ob man es Not gegen Elend sagen soll, obwohl heute Trevor Lawrence, glaube ich, ganz ordentlich gespielt hat. Ja. Immerhin keine Interception.
Ja.
Und die
Defense,
muss man weitermachen, die machen weiter. Also wieder 4 Turnovers, glaube ich, die jetzt, ich glaube, in jedem Spiel mindestens 3 gemacht haben in dieser Saison, die Jaguars. Und Brock Purdy hat seinen Teil dazu beigetragen. Ich finde, der wirkte noch ein bisschen, hat er jetzt 2 Spiele verpasst. Also irgendwie sah das alles nicht so richtig rund aus.
Nee, also der hat sich ja auch 2 Interception geleistet.
Ja,
Interception
hat er,
will. Hab ich
2 geleistet.
Ja.
Wolltest du das auch nochmal untermauern? Oder?
Ja, genau, 2.
Ja.
Interception Will, habe ich letzte Woche schon gesagt. Das ist nicht Saxon Will, das ist Interception Will.
Ja,
aber ich finde trotzdem, Brock Purdy war schon eine Bereicherung für das 49er-Spiel. Mac Jones hat das jetzt nicht schlecht gemacht, die letzten 2 Spiele. Aber ich fand, dass das schon ein Upgrade war von Mac Jones zu Brock Purdy. Du bist schlafen gegangen, oder?
Nee, ich habe das jetzt nicht so gesehen. Aber,
dann argumentier dagegen.
Nee, ich, keine Ahnung, wie gesagt, ich fand ihn ein bisschen off irgendwie. Also ob das jetzt an seiner Verletzung lag und er nicht, ich weiß gar nicht, ist Mac, war Mac Jones eigentlich auf der Bank? Also war der Backup oder war der, was der verletzt? Weil der hat doch letzte Woche, musste er doch mit einer Schiene am Ende spielen und hatte auch irgendwie Probleme mit dem Knie. Hast du das gesehen zufällig?
Nee, Mac Jones habe ich nicht gesehen. Ich habe aber auch nicht nach ihm gesucht, muss ich sagen.
Ne?
Nee.
Ja. Gut, also das Spiel ist 26-21 genau. ausgegangen, um das einmal zu erwähnen. Ja. Ja, was nimmst du mit?
Ja, ich nehme mit, dass die Jaguars zwischendurch ja recht stattlich geführt haben. Also das sah ja richtig gut aus mit 26-14 tief im dritten Quarter. Und dann haben sie es aber halt wieder mal so spannend gemacht. Also man hat immer das Gefühl, die Jaguars, es geht mir immer noch so, finden immer noch einen Weg, dann doch noch dieses Spiel zu verlieren. Und haben ja den Ball dann auch wieder mit ein paar Minuten vor Schluss abgegeben. Aber glücklicherweise hat Brock Purdy ja dann gefumbled. Ihm wurde der Ball rausgeschlagen, quasi ein Strip-Sack, wenn man so will. Und dann haben die Jaguars halt doch nochmal den Ball zurückerobert und konnten das dann über die Zeit retten, beziehungsweise abknien. Also dieses Spiel hat wirklich die Defense gewonnen. Ich fand Trevor Lawrence wieder nicht überzeugend. Der geht mir zu wenig voran. Das ist keiner, der dir Spiele gewinnt, so im Alleingang wie andere Top-Quarterbacks. Aber die Jaguars Defense war halt stark.
Hättest du das erwartet? Also, ich habe jetzt die Defense auch im letzten Jahr gar nicht so wahrgenommen, als könnten die so stark sein oder so. Also, dass die das so umgedreht haben irgendwie.
Die Defense der Jaguars ist auch schon in den letzten Jahren ganz okay. Es ist jetzt nicht Elite, aber es ist so Mittelmaß, war ganz okay. Aber vor 2 Jahren zum Beispiel haben sie den DC ausgetauscht, obwohl die Verteidigung auch damals schon viel besser war als die Offense. Aber der Offensive Coordinator durfte bleiben. Das hat mich damals schon gewundert. Aber offenbar war das die richtige Entscheidung. Also die ist ja wirklich wieder dominant. Ich meine, da laufen ja,
gut,
ja auch
aber
eine
die haben
Menge
jetzt schon
First Overall
viel mehr Takeaways als letztes Jahr, in der letzten ganzen Saison.
Ja, aber es muss ja auch was kommen. Also da laufen ja so viel Top-Picks drin rum. Also die Jaguars durften ja so oft in den letzten Jahren sogar an erster Stelle auswählen oder relativ früh. Also irgendwann muss da ja mal was kommen mit den ganzen Talenten, die du da hinten hast. Das kann man ja auch mal erwarten, oder?
Ja. Zu erwähnen noch ist, dass der ehemalige 49er Arik Armstead, der war dann derjenige, der diesen Strip-Sack am Ende hatte, mehr oder weniger das Spiel dann gewonnen hat.
Gegen seine Ex-Mannschaft.
Ja, nochmal, möchtest du das nochmal sagen? Oh Gott.
Ja, glaub, heute ist wild. Halt, hinten raus ist wild heute,
ich glaube. Ja, wir lassen es dann hiermit gut sein. Also die 49ers 3-1, die Jacksonville Jaguars 3-1, wer hätte das gedacht? Auf jeden Fall bei Jacksonville hätte ich das tatsächlich nicht vermutet. Und dafür, dass wir das Gefühl haben, dass wir hier jeden Tag, jede Woche meckern über die, stehen sie 3-1 da. Also, das kann dich
eigentlich
zufrieden stimmen. Jetzt kommen die Chiefs.
Sie gewinnen die engen Spiele jetzt Monday Night gegen die Chiefs.
Dann Seahawks.
Donnern wir halt auch weg.
Na, natürlich. Also, die Defense. Ja. Was hat denn Travis Hunter heute geschmacht eigentlich?
Ja, er war dabei.
Er war dabei. Man wartet immer noch so ein bisschen auf so den Breakout-Moment irgendwie, ne? Also bis jetzt konnte er da seinen Stempel noch nicht auftun.
Er kommt gegen die Chiefs nächste Woche, so wie er heute bei Ashton Genty kam.
Na gut.
Colts übrigens noch die 1 in der Division mit 3-1. Die haben nämlich eine bessere Punktedifferenz. Und dahinter dann die Jaguars. Guck gerade mal, also in der AFC ist jetzt nur noch Buffalo ungeschlagen. Das einzige Team in der AFC, was ungeschlagen ist. Und in der NFC sind es die Eagles. Krass, weiß ich noch. Letzte Woche habe ich dir noch erzählt.
Oder?
Ja, genau, dass von 8 Divisions 6 Leader eine makellose Bilanz hatten. Jetzt sind es nur noch 2. Also einzigen ungeschlagenen Teams, die Eagles und die Bills. Vielleicht ist das ja auch der Super Bowl.
Eagles, Bills.
Ja, ein geiler Super Bowl. Also die Fanbases bringen auf jeden Fall viel Spaß, glaube ich. Das wird wild.
In San Francisco.
Genau. 0-4 sind die Titans. Die haben noch kein Spiel gewonnen. Jets und Dolphins spielen ja erst morgen, meine ich.
Das heißt, einer von denen wird auch 0-4 sein.
Wird auch 0-4 sein und die Saints.
Mhm.
Also in der NFC sind es nur die Saints und in der AFC Titans und oder die Jets oder Dolphins.
Gut, Kutsche. Was liegt bei dir noch an die Woche?
Achso, ich dachte heute Abend, fragst du mich jetzt.
Nee.
Erstmal morgen RTL NFL Radio Show, 20 Uhr, bitte einschalten, www.rtlnflradio.de. Und Dienstag sind wir im Experian wieder.
Ja.
Falls ihr da noch spontan vorbeikommen wollt, am Hamburger Hauptbahnhof um 19 Uhr oben bei Mediamarkt, da gibt es das große, die große Footballerei Power Ranking Show. Live mit interaktiven Elementen. Also ihr habt auch Einfluss darauf, welche Teams auf den Plätzen 1 bis 32 landen.
Oha. Da bin ich mal gespannt.
Ja, du kommst doch sicherlich auch, oder?
Ja, muss mal gucken, ob ich es schaffe, vorbeizukommen. Also ich sitze natürlich nur im Publikum und pöbel ein bisschen, wenn dann.
Ja, Thorsten. Kannst du ja mal rufen.
Thorsten hat verloren, glaube ich, ne? Oder?
Ja, Thorsten hat verloren, ja.
Gute Karte und dann verloren, irgendwie so. Hm.
Gut, wir haben euch ein paar Hausaufgaben mitgegeben. Merkt euch 240
jetzt,
und...
Sag's doch nicht nochmal, die Leute hätten doch jetzt nochmal grübeln müssen. Jetzt hast
und,
du
Russell, und Russell Wilson.
Hall of Fame oder nicht?
Die große Frage.
Hm. Die ganz große Frage über der gesamten NFL. Gut, Kutsche, schlaf gut.
Ja.
Wir hören uns nächste Woche vielleicht. Habe ich gerade mitbekommen, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Und euch da draußen eine schöne Woche. Genießt. Nächste Woche ist ja schon wieder International Game. Das heißt, da kann man ja dann wieder am Sonntag gefühlte 14 Stunden Football gucken. So.
Das ist noch drei Sonntage so.
Das ist ja schön.
Nächste Woche ist übrigens schon wieder ein International Game, ne? Tschüss, Florian. Tschüss. Euch eine gute Woche. Tschüss. Tschüss.